Gute Idee, ja. Aber das mit den Tieren, Mike, man merkt schon, du bist schon ein krasser Marketing-Profi, Junge.
Ey, ich bin voll im Game, aber ich bin
ja.
aktuell auf der Arbeit auch nur am Konzepte schreiben
ja,
und
guck mal.
Also ich bin voll am Stissel.
Stellt euch doch einfach mal vor, ihr habt so diesen Jahresrückblick und da kommt raus, hey, du bist ein Lurch. So.
Super geil. Ich würde mich freuen als Lurch. Ganz
Hey, du bist
ehrlich.
Ein Lachs.
Du bist ein Lachs. Ja, also, keine Ahnung. Ich wäre auch gerne so ein Audiogorilla oder sowas. Was weiß ich
Oder ein
denn? Also,
Stirnlappenbasilisk.
ein Stirnlappenbasilisk. Neun Live lebt quasi. Hallihallo, hier sind wir wieder. Kerngeschäft. Folge 31 und kurz vorm Ende. Denn wir machen heute unsere Linventur, meine Linventur, wie jedes Jahr, wie letztes Jahr. Und wie immer bekommt ihr bei uns die besten Umsätze, die höchsten Dividenden. Ihr schreibt nur schwarze Zahlen mit uns. Und heute machen wir den ersten Teil dieser Linventur und ich bin natürlich nicht alleine. Hab wieder zwei illustre Freunde hier. Zum einen natürlich unseren CKO, unseren Chief Kanten Officer, den Mike. Hallo Mike.
Ja, hallo.
Ja, hallo. Und leider nicht mit Tilo, der musste sich aus privaten Gründen erstmal nicht mit dazu gesellen, sondern unseren unseren Aushilfs Flachwitze Officer, dem Rodney. Hallo Rodney.
Na?
Und habe ich zu viel versprochen? Ich habe doch gesagt, ich habe ein super geiles Intro vorbereitet.
Es war auf jeden
Ich bin
Fall
Ja, ich bin beeindruckt.
Ich bin extra,
Und sprachlos.
sprachlos. Ich bin extra mein Fachbuch vom Kaufmann durchgegangen, damit ich ja irgendwelche Begriffe noch rausfinde, weil so gut passe ich dann doch nicht in der Schule auf. Aber schwarze Zahlen und eigentlich wollte ich noch Bilanzen mit reinwerfen und Umsatzertragsquote und so eine Scheiße, aber naja, habe ich jetzt nicht gepackt. Ja, Leute, sitzen wieder hier. Es ist wieder ein Jahr vergangen seit der letzten Inventur, keine Ahnung. Es ist total crazy, wie schnell das Jahr rumgeht. Und wir werden uns heute einem kleinen oder dem ersten Teil unseres Rückblicks widmen auf das Jahr 2021. Sowohl musikalisch, das machen wir vor allen Dingen heute, als auch, ja, ich sage jetzt mal, themenbezogen, gossipmäßig, werden wir aber auch noch mal im zweiten Teil mehr drauf eingehen. Und bevor wir da aber starten und das quasi in Angriff nehmen mit dem Rückblick, wollen wir noch mal kurz in die nicht so ferne Vergangenheit schauen, sondern quasi auf heute. Heute ist Freitag, heute ist wieder Release Day. Wenn ihr das hört, ist natürlich schon Mittwoch. Aber es gab ein paar neue Sachen und auch in der letzten Woche gab es ein paar neue Sachen, die wir besprechen wollen. Und ich glaube, wir fangen erstmal an mit einem deutschsprachigen Urgestein, was quasi dementsprechend auch mit einem neuen Package um die Ecke gekommen ist. Die haben eine Reissue, ein Remaster rausgebracht von ihren Alben Willkommen im Beerdigungscafé und Fauler Zauber Dunkelherz. Rede ist von Kalechon. Und Mike, du hast dich mit diesem Album quasi an deinen ersten Instagram oder deinen zweiten Instagram-Reel versucht, ne? Ich glaube, du hast das zum zweiten Mal gemacht. So ein bisschen.
Ja,
Genau.
tatsächlich. Also der Hintergrund da ist, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt interessant ist für wen, aber es gibt ja immer mal oder in diesem Jahr vermehrt irgendwelche Special Editions. Ich hatte zuerst nämlich so eine Black Sabbath Box zu irgendeinem Album, was vor 35 Jahren oder so halt erstmal nicht erschienen war. Und hatte dann überlegt, das kann man eigentlich ganz geil ja auch mal einfach in einem Video zeigen. Und dann war ich sehr selbstbewusst und habe mich dann ungefähr ein komplettes Wochenende hingesetzt, um zu überlegen, wie man das denn gut machen kann, ohne dass es halt allzu cringy wirkt. Und das habe ich jetzt quasi auch mit dem Willkommen im Beerdigungscafé und der EP, nämlich Fauler
EP,
Zauber
natürlich.
Dunkelherz,
So.
von Calichon gemacht, genau. Und beides hatte ich dann auf Schallplatte und ich muss gestehen, ich bin nicht so krass in dem Calichon-Game drin. Hab die, klar, hat man die irgendwie auf dem Schirm. Ich habe die
Ja.
früher aber auch nicht so richtig viel gehört. Aber war dann doch auch irgendwie erstaunt, weil ich mich dann natürlich in dem ganzen Video, im Zuge des Video-Kreierens ja natürlich auch mit der Band auseinandergesetzt habe. Ich wusste halt gar nicht, dass diese das Debütalbum und die Debüt-EP halt schon Ewigkeiten auf CD vergriffen waren. Und die gab's halt auch digital gar nicht. Und jetzt mit dieser sogenannten Retrospektive, die die dazu gemacht haben, anlässlich des, ich glaube, 20-Jährigen, dass die Band irgendwie nächstes Jahr
Jahre schon
feiert. Meine ich schon. Genau, nächstes Jahr werden die, glaube ich, 20. Und in dem Zug ist das nämlich jetzt alles erschienen. Erstmalig halt digital und dann auch auf CD und auf Schallplatte. Und vor allen Dingen auch remastered. Und das finde ich tatsächlich ganz geil. Ich kann mich noch daran erinnern, früher tatsächlich in den ein oder anderen älteren Calejón-Song mal reingehört zu haben und fand die Aufnahmen damals halt schon, ja, es war schon sehr derbe, sagen wir mal so.
Derbe, finde ich ein gutes Wort, ja.
Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt ja so Bands, Bleeding Fruit zum Beispiel, haben auch das ein oder andere Album, was du dir, wenn du es heute anhörst, denkst so, boah, das könnte so cool sein, aber das klingt halt echt scheiße. Also das ist echt heftig und ich mag es dann doch, wenn sowas dann nochmal ein bisschen polierter wird, sodass man es sich dann auf seinen teuren Kopfhörern dann nochmal ein bisschen besser anhören kann.
Genau, damit bei den 5 Euro Medium-Kopfhörern halt auch mal vernünftig ballert.
Richtig.
Nein, natürlich nicht, weil Gott, das will ich jetzt nicht unterstellen, dass du Medienhörer bist. Also nein, aber ja, ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich gerade alter deutscher Metalcore ist sehr rough around the edges. Wenn man da auch an die Kollegen Heaven Shall Burn, Niera, Maroon und sowas denkt. Wie ist das denn so, Rodney, als altes Metalcore-Kind? Die jetzt auch so als Remaster zu hören, weil du meintest doch, ich glaube, mich dran zu erinnern, dass du die EP sehr gefeiert hast damals.
Ich muss mich kurz entschuldigen, ich war eben ganz kurz weg, weil da waren so viele Finanzbegriffe, ich musste erstmal meine Investments checken.
Ah, guck mal, da ist der erste Flachwitz.
Ein Mensch, Mann genau. Von Welt, ey.
Hör mal, 6 Minuten, das ging. Ich hätte es früher erwartet, aber ich finde es noch im Rahmen, muss ich dir ganz ehrlich
sagen. Ja, ich war eigentlich auch kurz davor, als du gesagt hast, ihr hört das erst am Mittwoch noch ein Meine Kerle hinten dran zu hauen, aber dann dachte ich mir, nee, das Intro kriegen wir so hin, ne?
Meine Kerle, ohne Scheiß, das hätte ich mir aufschreiben müssen, sehr gut.
Eigentlich schon, ja, fürs nächste Mal hast du es. Nee, aber um jetzt mal auf Calejón einzugehen, ich muss sagen, ich habe die damals halt kennengelernt mit Snake Mountain. Und Snake Mountain ist ja auf der Willkommen im Beerdigungscafé drin und fand das halt so super abgefuckt, weil das halt so ein bisschen noch so dieses leicht Mathcore beeinflusste Metalcore-Ding war, damals 2006, das halt so ein bisschen abgedreht war, was ich halt voll geil fand, ne? Und für mich ist es immer so, ich finde so Remaster-Geschichten irgendwie geil, weil du hast halt nochmal so, du hörst Sachen, die du vorher nicht gehört hast und irgendwie ist es so wie, wenn du dein Zimmer neu streichst, so. Es war vorher schon cool, aber dann ist es halt nochmal anders cool. Auf der anderen Seite denke ich mir immer so, wenn ich diesen Sound halt haben will und die Nostalgie halt mitschwingen soll, dann würde ich wahrscheinlich trotzdem immer das Original anmachen, ne? So geht's mir generell mit so Remaster-Sachen, aber ich finde es irgendwie cool, dass Calejón jetzt gesagt haben, ey, wir machen das nochmal mit diesen geil alten Sachen. Und ich glaube tatsächlich, dass das jetzt nicht so eine Aktion ist, wo man sich denkt, ey, lass mal Kohle machen, so, wie es ja bei manchen, also Pink Floyd oder so, die bringen ja alle 2 Jahre ein Remaster von The Wall raus. Wo man sich dann so fragt, was soll das? Aber jetzt so bei Calejón denke ich mir, es ist, glaube ich, einfach cool, dann zu sagen, hey, das war jetzt nicht online so, gerade auch nicht auf Spotify und jetzt haben wir das halt nochmal und können das nochmal so bieten, dass es halt auch noch cool klingt. Und die Leute, die uns vielleicht erst mit Fandigo kennengelernt haben oder vielleicht auch jetzt gerade erst kennenlernen, können nochmal ganz zurück so. Weil meistens sind so die ganzen ersten Demos und so weiter, die kriegst du ja gar nicht mehr, da kommst du ja gar nicht mehr ran und das finde ich halt irgendwie nach wie vor ziemlich cool und finde es auch irgendwie ganz cool, wenn ich Bock auf Snake Mountain habe, muss ich nicht mal auf YouTube gehen, weil früher war der halt wirklich nur auf YouTube online, ne? Und das, wie gesagt, ist schon eigentlich eine ganz feche Sache und ich finde, wenn man sich gerade so die alten Sachen von Calejón anhört, dann hört man schon, warum die dann irgendwann auch größer geworden sind, weil das halt einfach für deutschen Metalcore nochmal eine ganz andere Hausnummer war, zumindest aus meiner Perspektive.
Klar, sind ja auch absolut steil gegangen in den Jahren darauf. Ich erinnere mich auch ganz gut an Kinder der Dunkelheit, wie heißt der Song? Kinder der Nacht oder sowas. Der lief quasi in jeder, ich sag jetzt mal, Dorfdisse. Der war irgendwie.
Ist das nicht Kind im Nebel oder wie heißt
nee,
der?
Nee, das war Kinder das. Der Nacht. Kinder der Nacht ist, ah, okay. ist vom Videodrom-Album, glaube ich, sogar.
Genau.
Ne, das war ja Nachfolgealben, die danach kamen und die waren eine Zeit lang wirklich nicht mehr von der, also ne, gar nicht mehr wegzudenken, so aus dem deutschen, aus der deutschen Szene und waren ja, echt voll. Ein riesiger Grund, auch zu Konzerten zu gehen. Ich habe sie tatsächlich nur einmal gesehen, ich glaube, einer dieser Deutsch-Cover-Alben von denen, das erste, glaube ich, von denen, man ja. spricht Deutsch oder sowas. Ja.
Ja, ich erinnere mich auch noch sehr gut daran, dass auf einmal jeder in meiner Timeline, ich glaube damals sogar noch auf SchülerVZ, halt irgendwie Sommerliebe Kokain ja. gefeiert hat.
Ja, 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 genau. Das war wirklich die Zeit, ja.
Ey, und hier das Zombie-Action-Hauptquartier, das Merch dazu, habe ich gefühlt auch überall gesehen.
Stimmt.
In ja. einem Sommer. Also das war richtig krass und da hatte ich auch das Gefühl, dass das auf einmal so eine riesengroße Band war. Ohne die halt wirklich richtig ja. zu kennen, ne?
Es war halt ja. wirklich sehr, sehr obszönes Merch, so, ne? So dieses typische, damalige, sehr krasse, grafische Sachen, die da so ein bisschen gezeigt wurden, aber auch super knallbunt, wie du es halt auch zum Beispiel von so Bands wie Bring Me the Horizon sowas gehabt hattest, und das hat halt viele Leute angesprochen, ja.
Ja.
Ja, auf jeden Fall cool. Also Mike, du würdest jetzt mal so kurz als Fazit sagen, das Remaster hat sich aber schon gelohnt für die.
Ist super geil. Ich wollte auch kurz dazu ja, sagen, klar. ich fühle das auch übrigens bei so Demo-Songs oder beziehungsweise so diese typischen Local-Band-Aufnahmen von so Songs, wo man die kennt man schon seit Jahrhunderten gefühlt ja. und fühlt es aber immer noch. Also man hat so einen gewissen Bezug dazu. Ja. Ich kann mir genau vorstellen, dass jemand, der halt vielleicht auch das Album auf CD mit zu Hause hat, dass der möglicherweise nochmal einen ganz anderen Bezug zu diesen Aufnahmen hat als zu dem Remaster. Ich finde aber, die Remaster-Sachen sind halt, also die klingen richtig geil und ich habe mir das super gerne angehört. Also das klang halt irgendwie wieder sehr frisch, wenn du halt so Sachen hast, die sich fresh anhören, von der Quali her, du aber auch schon länger nicht mehr so wirklich im Ohr hattest, diesen Stil einfach. Und das hat ja. echt Bock gemacht.
Ja, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zurück, auf diesen, ich sag jetzt mal, leichten Nostalgietrip bei der Musik oder bei aktuellen Songs. Vorher aber gerne noch ein paar andere Dinge, die jetzt vor kurzem rausgekommen sind. Eine Sache, der auch heute erschienen ist, nämlich von der Band Fit for an Autopsy, der Song In Shadows. Das ist eine weitere Single vom kommenden Album Oh What the Future Holds. Und Rodney, die haben wir beide uns auch angehört. Was ist denn so dein Eindruck dazu?
Ich finde es nach wie vor krass, wie produktiv Fit for an Autopsy sind und wie solide die einfach ihr Level halten. Also jetzt über Jahre hinweg ist das eigentlich so mit die spannendste Band aus dieser ganzen Deathcore-Blase, die es halt irgendwie schafft, Songs zu schreiben, die nicht immer gleich klingen, trotzdem irgendwie einen festen Sound haben, der halt einfach direkt sagt, ey, cool, das sind Fit for an Autopsy. Und ich find's, wie gesagt, super krass. Also generell ist es eine Band, die sich halt irgendwie klar gefunden hat, aber trotzdem immer wieder neue Maßstäbe setzt. Und ich glaube halt auch einfach, das liegt daran, dass Will Putney einfach unfassbar krass ist in all dem, was er macht. Und ich bin gespannt, wo die Reise dann hinführt, denn für mich war Fit for an Autopsy meistens immer so eine Supportband, die ich irgendwo auf einer Tour gesehen habe, die dann die Headliner total in die Tasche gesteckt haben. Ne? Und wird langsam auch mal Zeit, dass die Band dann halt wirklich so, ja, diese Aufmerksamkeit bekommt, weil gefühlt sind sie seit 5 Jahren so dieser Geheimtipp, wo jeder weiß, Alter, sind die geil, aber so dann immer nur als Support für Die Hard as Murder oder eben ähnliche Bands. Und ey, für mich wird es langsam echt Zeit, dass man langsam mal akzeptiert, ey, das ist halt so Peak in dem Genre, da geht nicht viel mehr.
Ja, ich finde es qualitativ auch sehr hochwertig. Ich habe vor dem Song so ein bisschen wieder das, ich sag jetzt mal, Gröbere von denen vermisst, weil sie zeitweise ja auch sehr in so eine Richtung wie, ich sag jetzt mal, Gojira gerutscht sind. Man hat den Einfluss schon sehr krass gehört, fand ich.
Ja.
Und auch die Stimme vom Joey Bad, wie er sich ja nennt, war ein bisschen, ja, so leicht melodisch, aber auch immer noch, ne, rau. Und das hat halt so sehr an Gojira erinnert. Und er hat gesagt, ist ja nicht schlecht, aber irgendwie, wo sind eure krassen Hits so? Wo ist der Breakdown, der jetzt alles, ne, wie so ein God is a Lie, ein Menace of Failure, wie auf dem Album Absolute Hope, Absolute Hell, Ja. Das ist jetzt bei In Shadows so, wo ich denke so, ja, das ist nochmal so ein richtiger Brecher. Der drückt dich nochmal so richtig in den Sitz, gibt dir nochmal so richtig die Kante vors Gesicht. Und ich hoffe, dass das Album mehr hatte, weil das letzte Sea of Tragic Beasts war so ein bisschen auch genau diese Gojira-Richtung, was tendenziell nicht schlecht ist, aber ich finde für gerade hier in Deutschland, also in Amerika gehen die ja relativ steil tatsächlich und machen auch gute, ja, Shows und kommen auch an. Aber ich glaube, hier in Deutschland ist es einfach super schwierig, wie du schon sagst, es ist immer so ein Geheimtipp gewesen. Und genau, ich hoffe, dass das jetzt mit dem Album einfach passiert, hier in Deutschland. Ja.
Ich habe auch gerade gesehen, die kommen auch potenziell nächstes Jahr auf Tour im Mai mit Enterprise Earth, Une Misère, Sentinels und Great American Ghost. Und ja, das ist auch so eine Sache. Das ist auch so eine Sache, so, warum braucht man da 5 Bands? Warum sind Fit for an Autopsy nicht schon Grund genug, ne? So.
Ja, ja.
Und, aber ich glaube, man braucht diese 5 Bands, um dann halt am Schluss zu gewährleisten, dass da auch wirklich 250 bis 300 Leute kommen.
Ja, denke ich. Was ja echt krass ist, ne?
Ja, ist schade, aber es sind auch, wenn das, also Line-Up ist krass, würde ich sagen, aber es ist halt auch jetzt meiner Einschätzung nach auch kein Line-Up, was jetzt krass zieht oder wo jetzt eine Band ist, die alle dahin lockt. Es ist, glaube ich, der Zusammenhalt oder diese 5 Bands machen es dann im Endeffekt.
Genau.
Die Leute dann rankarren. Ja, ich hoffe das Beste für die, natürlich auch fürs neue Album, was dann am 14.01. erscheint, und bis dahin sind wir gespannt. Ja, und dann eine Sache, um die wir quasi nicht herumkommen, niemals in diesem Podcast, weil es ist
leider
omnipräsent. Nee, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich find's geil, dass ich darüber sprechen kann, weil ich liebe es mittlerweile einfach nur noch. Eskimo Callboy haben quasi vor einer Stunde ihr Video dazu gedroppt, also eine Stunde, wo wir hier aufnehmen gerade, und heute Morgen natürlich den neuen Song Pump It. Die letzten beiden Songs, We Got the Moves und Hyper Hyper, sind so dermaßen eingeschlagen. Frage ist jetzt, schaffen sie den Hattrick? Mike, wie siehst du das? Ist es der dritte Erfolg in der Reihe?
Also der Song ist natürlich, also funktioniert natürlich super, ne? Also ein sehr eingängiger Chorus. Ich glaube, von den dreien auch auf jeden Fall der heftigste Song. Hat ja sehr viele Breakdowns und vor allen Dingen zum Ende hin schlägt er nochmal richtig ein. Da holst du nochmal ein paar Leute ab, die vielleicht zuletzt so ein bisschen, ja, denen das vielleicht doch ein bisschen zu albern war vielleicht. Wobei der Song jetzt natürlich auch nicht mega ernst ist.
Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Video teilweise sehr witzig. Ich hätte mir gewünscht, wenn man diese Call on Me, wir gehen halt auf die sehr leicht bekleideten Damen, diese Kameraperspektiven. Da bin ich jetzt mal sehr konservativ, wenn man das so sagen will. Das hätte ich mir halt gerne gespart an der Stelle. Also das brauche ich da nicht.
Ja, ja, ja. Rodney, jetzt weiß ich, als wir uns vorbereitet haben für die Folge, so habe ich gerade so, Gott, der arme Rodney, dieser gestandene, ernstzunehmende Musikjournalist, der muss sich jetzt dieses Video angucken und darüber nachher reden. Hast du innerlich gestöhnt, weil du einfach keinen Bock drauf hattest, oder hast du gedacht, ach, es war eigentlich ganz lustig, mir das anzugucken?
Also, sagen wir es mal so, ich bin ja eigentlich relativ schmerzfrei, ne? Ich gucke mir ja eigentlich grundsätzlich alles ganz gerne an und höre mir das auch ganz gerne an. Ich muss sagen, ich glaube jetzt so im Vergleich zu den anderen beiden Songs finde ich die Single wesentlich schlechter, aber nicht schlechter im Sinne von, dass sie schlecht ist, sondern ich glaube, sie funktioniert nicht so gut. So, das ist jetzt nur so mein Eindruck. Was ich cool fand, der Song hat voll die 2010er Vibes. Also ich musste direkt an His Statue Falls denken.
Ja.
Und dachte
mir
so, das ist mega cool.
Sofort die Idee.
Aber ich weiß nicht, ob es noch funktioniert. Und ich finde, das Video ist halt lustig und affig, aber irgendwie auch so nichtssagend. Also, weißt du, da geht jetzt nicht die krasse Party, sondern es ist eigentlich so ein Mix aus, hey, wir tanzen und wir machen halt so dieses Workout-Ding und nehmen so ein bisschen diese 80er Jahre auf die Schippe. Und der Rest ist halt wirklich super sexistisch fokussiert. Und das finde ich dann halt schon wieder, hat so einen Vibe, wo ich mir denke, also klar, ich weiß, dass es bei Eskimo Callboy schon seit Beginn 2010, Schüler-VZ, California Girls, seitdem ist das da mit drin. Und ich weiß ja auch, was dahinter steckt so. Und das dementsprechend will ich da jetzt gar keinen Vorwurf draus machen und so. Aber irgendwie ist mir das dann vielleicht doch ein Ticken zu billig. Und ich meine, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist halt so, klar, es funktioniert, es kommt an, aber ich finde halt einfach so von den drei Tracks und auch von den drei Videos finde ich die neueste Single am wenigsten begeisternd. Aber ey, Ich fand auch Hyper Hyper am Anfang nicht so gut und am Ende dachte ich mir so, das ist halt einfach ein echt, echt guter Song. So. Und ich denke, dass Eskimo Callboy halt einfach was geschafft haben, was sonst, was Callejon nicht geschafft haben. So. Und zwar eben diesen internationalen Durchbruch, ne? Da muss man ja auch mal sagen, als Eskimo Callboy angefangen haben, war das eine kleine Nummer und Callejon waren damals mit dem Album, wo dann eben Sommerliebe Kokain drauf war, Videotrom, halt super gefeiert. Und mittlerweile sind Eskimo Callboy halt der klare Headliner im Vergleich, zumindest jetzt so aus meiner Wahrnehmung. Und das finde ich dann halt auch krass. Und auch die ganze mediale Reichweite und Tragweite, die Eskimo Callboy halt geschaffen haben, ne, ist halt einfach ganz anderes Level.
Ich zitiere da unglaublich gerne und auch bestimmt jetzt schon zum dritten oder vierten Mal den lieben Hand of Blood, Streamer und YouTuber. Diese Band hat YouTube einfach verstanden oder Social Media einfach verstanden und ich stimme dem vollkommen zu. Auch dieses, ne, diese Vorfreude auf Pump It, die diese Videos gepusht haben in den sozialen Medien, wie die jetzt gerade auch wieder überall zu finden sind, zu sehen sind. Also heute im Chat bei uns, bei Morcor war irgendwie jemand, bei Jodel gibt's gerade zum Adventskalender ein Gewinnspiel für 2 Karten für Eskimo Callboy. Die machen bei irgendeiner Warsteiner Geschichte für so einen Bandcontest Rock am Ring mit. Die sind überall, sind wirklich überall. Zuletzt sogar bei uns wieder im Interview, das weiß ich, bei Morcor TV, irgendwie ist heute oder gestern gedroppt das Video oder das Interview dazu. Die machen's verdammt clever, die machen's verdammt intelligent. Der Song selber ist für mich wieder absolutes Party-Ding. Vielleicht nicht so ein krasser Hit wie jetzt Hyper Hyper, beziehungsweise ich glaube sogar We Got The Moves war noch ein bisschen heftiger so als Hit für die Party. Was ich aber sagen muss, und das rechne ich den Hochhut an, die kriegen mittlerweile, und ich glaube, das ist der Schlüssel zu ihrem Erfolg und auch zum internationalen Erfolg, die kriegen mittlerweile Leute dazu, sie zu hören, die mit der Mucke überhaupt nichts an der Kappe haben. Also ich weiß, man sollte nicht immer so auf sein soziales Umfeld schließen, aber ich habe reihenweise Leute, die nichts mit Metalcore oder irgendwas Härterem anfangen, aber die finden Eskimo Callboy so geil und die feiern das so sehr. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen dieser, ich sag jetzt mal, Schlageranteil an deren Musik, der einfach funktioniert, ne?
Es ist halt, also wenn man so will, oder ich will denen ja nichts, ne, aber es ist halt Ballermann-Core, so. Also das funktioniert halt sowohl in der einen als auch in der anderen Ecke und das machen sie natürlich auch sehr gut und das Video mit den, also diese ganzen Tänze und alles, auch in den anderen beiden Videos, das ist natürlich auch völlig kalkuliert. Also das funktioniert ja 1A. Wiederhole ich mich da vielleicht, aber ich hätte mir gewünscht, wenn wir an diesem mit diesem Sexismus-Ding, wenn wir da halt einfach schon dran vorbei wären. Also die Zeiten hatten wir und mit Sicherheit gibt's genug Leute, die sagen, mein Gott, stellt euch doch nicht so an, aber es wäre so geil gewesen, wenn man das einfach ohne so etwas geschafft hätte.
Ja, oder man hätte es vielleicht noch mehr überzogen in beide Richtungen, ja. Also es ist ja auch nichts Neues heutzutage, da auch vielleicht eine gewisse Offenheit in andere sexuelle Strömungen zu gehen. Weißt du, was ich meine? Es ist halt sehr.
Ja, du brauchst halt keine leicht bekleideten, dünnen Mädels, denen du dann halt die ganze Zeit auf den Arsch zielst. So, das
oder wenn du das halt machst, nicht. Dann drück halt alle, dann nimm auch leicht bekleidete Kerle mit, die du den ganzen Zeit auf den Arsch filmst. Ne, mache gleiches Recht für alle. Ich denke mal, an einem Little Nas X sieht man, dass das auch funktionieren kann. Wunderbar. Auf jeden Fall, ich will dich nicht. Hast du noch was zu sagen? Sorry.
Nee, ich kann das nur einfach auch betonen. Das ist halt so ein bisschen, das Rollenbild, das symbolisiert wird, ist eigentlich ist es nicht mehr zeitgemäß. Und um ehrlich zu sein, wundert es mich, dass die Stimmen dagegen nicht so groß sind, weil ich musste gerade dran denken, erinnert ihr euch noch dran, als Sperling so einen riesen Shitstorm abbekommen haben wegen ihres alten Bandnamens, den sie dann super rapide geändert haben?
Boah, ich kann, leider nicht.
Tatsächlich nicht.
Okay, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass Sperling vorher gar nicht so bekannt waren, aber die hatten ursprünglich einen anderen Namen, der quasi eine Minderheit beinhaltete, beziehungsweise es war nicht mal die Minderheit an sich, sondern es war der Begriff Indianer, so, also quasi wie der Staat, wie der Staat in den USA. Und viele Leute haben sich dann da auf irgendeinen Shitstorm draufgeschmissen, meinten halt, dass der Name halt absolut nicht mehr zeitgemäß ist und dass er eigentlich ein rassistisches Gedankengut dahinter haben könnte. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist das bei Eskimo Callboy auch der Fall. Und da ist dann halt so ein bisschen die Frage,
natürlich,
warum? Ja. Warum hält man daran fest und warum tut man dann, also warum macht man so Videos dann auch? Weil eigentlich ist das alles andere als politisch korrekt. So klar ist irgendwie jedem klar, dass das nicht ernst gemeint ist, aber es ist die Frage, sollte sich die Band nicht vielleicht auch irgendwo zu einem gewissen Punkt hinterfragen, ob das noch zeitgemäß ist? Gerade mit dieser medialen Reichweite, die natürlich auch Kinder trifft, ist es eigentlich eine Sache, die man mal in so einem, nicht Podcast, sondern wirklich in so einer Talkshow ausdiskutieren müsste. So, was kann man sich noch erlauben und wo ist dann vielleicht auch einfach zu viel, ne?
Ja, absolut. Ich denke, um das jetzt auch nur kurz zu halten, ich denke, das ist noch so ein bisschen davon geschuldet, in welchem Kreisen du dich bewegst bei Eskimo Cowboy, wird sicherlich nicht das Thema sein, gerade die Political Correctness in deren Fankreisen, Zuhörern etc. Bei Sperling ist es, liegt es irgendwie näher, aufgrund einfach der Musikrichtung, würde ich jetzt fast schon sagen. Nichtsdestotrotz hast du recht, ich sehe das genauso. Das sollte man nicht außer Acht lassen und auch immer offen kritisieren, meiner Meinung nach, weil nur so kommt es zur Sprache und nur so kommt es halt auch zur, ja, zur Auflösung oder zur Lösung solcher Probleme. Ne? Das ist vollkommen richtig. Gut, halten wir fest, auf jeden Fall guter Song, keine Frage, Party-Ding, aber natürlich nicht ohne, ich sag jetzt mal, kontroverse, diskutable Sachen, die da mit enthalten sind in Video und in Song und in der Band. Wir werden sehen, nächstes Jahr steht deren Festival an, wie gut das funktionieren wird. Ich denke, das wird gut funktionieren. Wir sehen es auf den Partys, wie gut die Songs weiter ankommen werden. Und wir können gespannt sein, was die Band sich noch so überlegt in der nächsten Zeit. Gut. Dann habe ich ja schon gesagt, wir machen einen Jahresrückblick, wir sind im Teil 1 und quasi wie, da kann mittlerweile die Eieruhr danach stellen und dieses Jahr war es richtig so, die Leute haben es quasi erwartet und haben darauf hingefiebert. Spotify kommt jedes Jahr mit seinem Wrapped, Spotify Wrapped um die Ecke und überlegt sich immer wunderbare Sachen, wie sie die Nutzerdaten nochmal anschaulich darstellen darf, beziehungsweise allen vor Augen führt, wir führen solche Daten über euch. Und auch wir sind natürlich nicht unschuldig und haben uns damit, sind da von Opfer geworden. Da möchte ich auch mal ganz kurz drüber sprechen, weil ich finde, das ist ein schönes Ding zu einem Jahresrückblick. Jetzt gab es ein paar Sachen, da haben die das so einkategorisiert. Das erste, was so bei Spotify ankam, war der Film-Soundtrack. Wir sind die Helden eines Films und wir haben unseren Film-Soundtrack. Und Mike, was läuft denn bei dir im Vorspann?
The Bandit von Kings of Leon. Funktioniert irgendwie, aber ja.
Ja, das war aus diesem sehr experimentellen Album, ne, was doch ein bisschen langatmiger war, wo du meintest, darüber hatten wir auch gerade geredet, über das Album.
Genau, und eventuell reden wir da auch später nochmal drüber.
Okay.
Aus gutem Grund.
Dementsprechend will ich da auch jetzt nicht lange dran verweilen. Gehen wir weiter zum Song zur Reflexion, zum oder der große Showdown. Da fange ich jetzt mal mit Rodney an. Was hast du denn da von Spotify vor die Füße geworfen bekommen?
Der große Showdown, warte, ich muss kurz nach, ich kann mir das alles nicht merken, ne?
Du kannst dir das alles nicht merken.
Ich habe das zum Beispiel gar nicht bekommen. Ich habe irgendwie
ganz
andere Sachen.
Ja, ich glaube, ich habe das nämlich auch nicht. Also,
was habt ihr denn bekommen als zweites? Das ist anscheinend immer was Unterschiedliches gewesen.
Warte, ich schaue einfach direkt mal nach. Weil das war eben irgendwie alles bei mir so ein bisschen durcheinander. Ich hatte als zweites den Song, der in Dauerschleife lief.
Der Song, der in Dauerschleife lief.
Ja.
Okay, gut. Dann mach ich erstmal weiter mit meinem Song fürs Dance Battle, weil ich möchte noch in dem Thema drin bleiben. Nimm's mir nicht übel, Rodney. Mein Song zum Dance Battle war von Rin, Keine Liebe featuring Bowser. Keine Ahnung, ob ich den so viel gehört habe. Ich kann aber auch nicht drauf tanzen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich find's ein bisschen off. aber so viel dazu. Auf jeden Fall eine nette Idee. Sag jetzt einfach mal von Spotify. Aber Rodney, klar, was wäre denn dein Song in Dauerschleife gewesen?
Jetzt kommen wir an einen Punkt, der auf einer gewissen Perspektive etwas unangenehm ist. Aus einer anderen Perspektive ist es eigentlich super verständlich, denn der Song in Dauerschleife bei mir war tatsächlich ein Song, den ich selbst geschrieben habe.
Oh.
Und zwar I'm in Control Part 1 featuring Nils Wittrock von The Hirsch Effect von Monosphere. Aber ich also keine Ahnung, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich so dachte, ey, das kommt irgendwie total blöd, wenn du deine eigene Musik so ultra hart streamst. Auf der anderen Seite denke ich mir so, das ist halt so 100% die Musik, die ich hören will, und es ist nur logisch, dass ich das halt abfeier. Und das wiederum zeigt mir, dass ich halt mit dem Zeug mega zufrieden bin.
Ja, auf jeden
und,
Fall.
Und dann, ja, keine Ahnung. Also ist halt irgendwie witzig, dass Spotify mich dann da jetzt quasi ertappt, dass ich halt irgendwie so mein eigener größter Fan bin, was halt irgendwie gar nicht irgendwie narzisstisch gemeint ist, sondern halt einfach vielmehr so das Outcome ist aus dieser ganzen kollaborativen Arbeit mit Nils zusammen, wo ich mir denke, ey, ich höre mir den Song immer noch an, denke mir, Alter, ist das geil, dass der da halt überhaupt mit am Start ist. Und
ja.
Das, ja.
Wann habt ihr das Album veröffentlicht? Letzte Woche, ne? Oder vorletzte Woche?
Ja, genau. Vor genau einer Woche tatsächlich. Also genau. Am 26. November.
Wenn wir jetzt kurz mal dazwischengrätschen können, wie waren so die Reaktionen von deinen Freunden, deinen Fans, deinen Kollegen? Ich weiß es gar nicht.
Die Reaktionen waren krass. Also wir haben bis heute noch keine Rezension, die unter 8 von 10 Punkten ist.
Sehr, sehr geil. Das freut mich.
Das ist halt wirklich überraschend, weil ich dachte eigentlich, irgendjemand wird total drauf abhaten oder so, wie es halt immer so ist, ne? So, auf YouTube hast du immer so mindestens 5 Dislikes von Leuten, die dich nicht leiden können, so. Aber bisher, also die Rückmeldungen sind krass. So, es kam eigentlich noch keiner, der gesagt hat, ey, ich finde das scheiße, so. Hm. Und ich selbst finde genug Gründe, warum jemand sagen würde, hey, das ist kacke. So, einfach weil es vielleicht nicht deren Musik ist. Und normalerweise bin ich drauf getrimmt, dass Leute so reagieren. Ja, also kam super an. Trotz der Umstände, dass jetzt momentan wieder halt Live-Musik nicht so möglich ist. Und ja, vielleicht die Leute auch ein bisschen gesättigt sind, weil das Jahr einfach ein sehr starkes Musikjahr war. Aber ich will mich nicht beschweren. Also bisher eigentlich alles ziemlich krass, so.
Genau, dann hier an der Stelle Shoutout an Monosphere. Leute, hier Zuhörer, hört euch auf jeden Fall mal The Puppeteer an, das neue Album von Rodneys Band. Habe ich mir auch angehört, ich fand es sehr, sehr gut. Ist ein schönes Konzeptalbum. Hast ja auch ein Buch zu deinem Konzeptalbum geschrieben, Rodney.
Genau.
Da ja. Kann man noch, genau.
Ja, das ist halt so ein bisschen, ich dachte mir halt so, ey, komm, Wie schaffst du es heutzutage als Band noch rauszustechen, wenn es 100 andere Bands gibt, die auch gut sind? Und da ich ja Musikwissenschaftler bin vom Studium her, dachte ich mir, hey, ich analysiere den Kram einfach mal so ein bisschen und schreibe ein Buch dazu. Und da gab es halt so Förderstipendium im Land Rheinland-Pfalz. Und dann habe ich das einfach vorgeschlagen, mich darauf beworben, den Zuschlag bekommen und tada, jetzt habe ich das Buch hier in der Hand. Also ja. Eigentlich ganz cool.
Wunderbar, jetzt super Buch, jetzt müsste ich nur noch lesen wollen. Das ist ich glaube dir ganz, Rodney, ich kenne deine Fähigkeiten, ich glaube, das ist ein super geiles Ding. Nur, wenn du es als Audio-Hörbuch irgendwann rausbringst, sag Bescheid, das höre ich mir gerne an, aber ich lese halt nicht.
Ja, du, ey, ganz ehrlich, ich auch nicht, also gar kein Stress, ne?
Aber ein schönes Follow-up zur letzten Folge, falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht gehört habt, da ging es ja auch um Schallplatten, ihr habt ja auch Schallplatten rausgebracht, Rodney. Oder werdet ihr sie noch rausbringen, glaube ich.
Wenn sie rauskommen, ja. Also wenn sie gepresst sind.
Wenn sie genau. Gepresst sind, genau.
Da ging es um Schallplatten, aber halt auch um Bücher und genau. Graphic Novels und so. Das ist, also du hast quasi einen möglicherweise aufkommenden Trend auch schon mal mitgenommen.
Genau.
Genau.
Also wenn ihr da draußen Bock auf Lesen habt und auch mal so auf den Prozess, wie man ein Album schreibt, ein Konzeptalbum schreibt, dann holt euch das Buch vom Rodney, von Monosphere, von seiner Band und lest es euch durch. Sicherlich auch für jeden Lokalmusiker eine ganz interessante Lektüre, denke ich.
Ja, und besonders, wenn ihr nicht so Bock habt, Bücher zu lesen, dann kann ich die Weinlese sehr empfehlen. Das ist sehr, sehr, sehr schön.
Ja, für Wein bist du ja immer gut zu haben, Rodney.
Immer,
so,
immer.
Aber wir waren noch bei unserem Spotify Wrapped, auch wenn wir den kleinen Exkurs gemacht haben. Und ich bin mal gespannt, Mike, wie hoch bei dir die gehörten Minuten sind. Ich glaube, du hast da schon mal irgendwas angedeutet im Chat.
Ja, ich habe auch ganz viele erstaunte Reaktionen dafür bekommen. Wer kann auch mit so einer Minutenzahl irgendwas anfangen? Aber das sind tatsächlich 99.201. Das scheint wohl relativ viel zu sein.
Ja, ist es. Also ich habe das vieles, was ich gesehen habe, waren so um die 60.000. Also ich habe auch selber 63.000. Ich weiß nicht, Rodney, wie ist es bei dir? Wie viele Minuten hast du?
Ich habe dieses Mal nur 74.000. Ich hatte aber letztes Jahr ungefähr auch so viel wie Mike. Aber
ja.
Dieses Jahr war es auch bei mir weniger.
Ich glaube, du bist auch die meisten Minuten, die ich bis jetzt gesehen habe, Mike. Also eine Freundin hatte mir noch jemanden geschickt, der hatte 98.000. Aber ey, 99.000 ist schon, da ist eine Hausnummer.
Ich habe gestern irgendjemanden irgendwie 140.000 oder so, aber hier steht schon, das sind 98%, mehr als 98% der anderen HörerInnen in Deutschland. Das ist, ja, ist schon krass.
Ja, ja. ich habe bei mir auf der Arbeit schon den Ruf weg, dass ich nichts anderes tue, außer Musik hören den ganzen Tag, weil man das bei mir immer sieht. Und ich habe gedacht, ja, dann, also 63 wird das schon viel sein. Und dann kommt so ein Mike Krause um die Ecke und haut dir einfach mal 99.000 um die Ohren.
Heftig. Ich war auch viel im Zug, also da habe ich halt auch viel Zeit verbracht.
Dann ganz schnell, und weil wir noch auf jeden Fall da noch näher in einen anderen Punkt in dieser Folge auf eingehen. Rodney, laut Spotify, deine Top-Songs 2021?
Meine Top-Songs sind, wie schon eben gesagt, I'm in Control, Part 1. Dann tatsächlich auch The Puppeteer, auch von Monosphere. Dann Free Bridges von Cult of Luna. Mhm. Nummer 4 ist Open Wound von Svalbard. Und Nummer 5 ist The Marionette von Monosphere.
Okay, halten wir fest, Monosphere hat ein super Album rausgebracht, wenn der Rodney das nicht hört. Deswegen sollten das auch andere hören. Aber ja, vielen Dank. Mike, wie sieht's bei dir aus? Deine Top-Songs laut Spotify?
Ja, The Bandit von Kings of Leon tatsächlich. Dann,
ach, da ist er, ja.
Da ist er. Estella von Kenny Hoopla mit Travis Barker. Nicht überraschend, ganz schön okay. Casper mit Kraftklub, hat auch eine gewisse Aussage, finde ich. So, ja. Ist ja auch so ein Feel-Good-Song, der war eine ganz gute Abwechslung zu diesem Jahr.
Ja.
Dann Time in Disguise, auch von den Kings of Leon. Und dann wieder Kenny Hoopla mit How Will I Rest in Peace If I'm Buried by a Highway.
Dich hat quasi das Pop-Punk-Revival voll im Griff gehabt dieses Jahr.
Volle Kanne.
Volle Kanne.
Kommen wir, wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, genau, da wollte ich gleich drauf hin. Bei mich hat, wo wir eben über Calejon und den Sound von früher quasi gesprochen haben, hatte mich, also Spotify wird das anderes behaupten, aber mich hat auf jeden Fall, das kann ich nachher nochmal erklären, der 2006er Sound im Griff. Deswegen ist auch mein Top-Song Dying Wish, Fragrance of a Bitter Memory. Hatte ich ja das Album, gleichnamige Album zu reviewed, supergeil. Dann Lorna Shore, Of the Abyss, habe ich viel gehört, aber nicht den Song. Deswegen bin ich so verwundert darüber, dass es ausgerechnet der Song von der EP geworden ist. Sleep Token mit Alkaline von einem super krassen Album. Holding Absence, Afterlife, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf hinzu. Ich weiß, dass der Rodney da noch was zu erzählen hat. Und von Post Malone, Goodbyes, featuring Young Thug vom letzten Album. Das ist aber, glaube ich, 2020 rausgekommen, ne? Das Album,
wo
das
mit drauf war. Ich glaube sogar 19, oder?
Ist es schon 19?
Boah, ich bin mir nicht ganz sicher, ist auf jeden Fall schon
was. Also es ist nicht dieses Jahr gewesen, aber ich habe irgendwie dann doch noch mal ein paar Mal reingehört in Hollywood's Bleeding, so heißt das Album. Und da war anscheinend dieser Song dann sehr oft bei mir mit drin, ne? Dann eine Sache, die ich total komisch fand und irgendwie nicht nachvollziehen kann, aber es gibt sicherlich einige Leute, die viel mit anfangen können. Unsere Audio-Aura. Rodney, wie sieht denn deine Audio-Aura aus?
Die Audio-Aura? Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hat mich so ein bisschen verwirrt, einfach so generell, dass man, also ich muss ja sagen, ich finde das ja generell so dieser ganze Spotify-Wrapped ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig, weil immer irgendwie teilweise auch Sachen dann auftauchen, die eigentlich da gar nichts mit zu tun haben.
Ja, natürlich.
Und deswegen ist es halt irgendwie so ein bisschen, ja, keine Ahnung, dass sich da Spotify wahrscheinlich immer wieder was Neues irgendwie einfallen lassen muss. Und das mit der Audio-Aura dachte ich mir halt auch erst so, was ist das jetzt so, was soll mir das jetzt irgendwie sagen? und dann muss ich hier gerade noch mal fix checken, was denn da hier jetzt noch mal, Moment. Ey, ich muss sagen, ganz ehrlich, diese Übersicht ist so dumm mit dieser Sache, die sich so lädt. Also das ist einfach irgendwie total unstrukturiert gemacht und meine Audio-Aura dieses Jahr ist halt zwischen innovativ und dreist. Und es sieht so zwischen, ja, was ist das für eine, so ein Mandarinfarben bis hin zu einem Magenta. Und ja, ich denke mir nur so.
Innovativ, also, und dreist finde ich aber schon sehr bezeichnend für dich. Also ja, du hast jetzt ein Buch geschrieben, innovativer geht's quasi gar nicht.
Das, ja, gut, dass es war. Ah,
und die Flachwitze sind meistens schon sehr dreist. Also,
ja, aber auch nur, wenn ich drei in Folge, dann sind es die dreisten.
Dann sind die auf jeden Fall dreist, ja.
Ja, also ich fand das wirklich sehr verwirrend, weil ich mir nur so denke, so, also dieser Farbverlauf, der irgendwie so ineinander übergeht, so, was soll mir das sagen? So Audio-Aura, also, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch nicht Synästhetiker genug, um zu verstehen, dass das jetzt irgendwie so mein Mut ist. Aber wenn du mich gefragt hättest, in welche Farben packst du deinen Musikgeschmack, dann hätte ich halt gesagt, irgendein dunkles Grün oder so. Aber halt nicht Pink und Mandarinenfarben.
Mike, wie sieht's denn bei dir aus? Wie sieht denn deine Audio-Aura aus?
Ja, es ist zwischen ängstlich und fröhlich, was für mich irgendwie zwei sehr gegensätzliche Sachen sind.
Schon?
Offensichtlich habe ich das voll
Emo und Pop-Punk.
Ja, das voll ausgereizt.
Mike ist ein Mensch der Extreme quasi.
Ja, und das ist halt irgendwie dunkelblau, ein bisschen helleres Blau und so, ja, ganz helles Lila oder so zwei Sprenkelchen. Ich glaube, was viel geiler gewesen wäre, wenn die sowas gemacht hätten, wie wenn dein Musikgeschmack ein Tier gewesen wäre oder so.
Ja, glaube ich.
Was meinst du, wie das viral gegangen wäre, von wegen, du bist irgendwie ein Chamäleon oder was auch immer? Das wäre doch viel geiler.
Glaube ich auch, weil ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass das Bild nämlich also schärfer wird bei mir. Und ich dachte, warum wird das nicht scharf? Bis ich dann gecheckt habe, dass es da so ein bisschen um die Farbverläufe geht. Ich habe natürlich selbstsicher und bold. Seit wann ist bold ein deutsches Wort? Kann man mich gerne bitte mal, also ich war total überrascht. Das war bei mir so dunkles, dunkel bis lila-mäßiges Blau und dann auch so ein Mandarin. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe gedacht, da kommt noch irgendwie mehr, da kommt irgendwie so ein besseres Bild und war total verwirrt und habe da auch nicht so wirklich verstanden, was das sollte.
Vielleicht hast du einfach ganz viel schnelle Musik gehört und die dachten, die nehmen einfach Usain Bolt.
Also, die an einem vorbeiflitzt, ja. Finde ich auch eine gute Idee, ja. Aber das mit den Tieren, Mike, man merkt schon, du bist schon ein krasser Marketing-Profi, Junge.
Ey, ich bin voll im Game, aber ich bin aktuell auf der Arbeit auch nur am Konzepte schreiben also ich bin voll am Stisse.
Stellt euch doch einfach mal vor, ihr habt so diesen Jahresrückblick und da kommt raus, hey, du bist ein Lurch. So.
Super geil. Ich würde mich freuen als Lurch.
Hey, ehrlich. Du bist ein Lachs.
Ja. Also, keine Ahnung. Ich wäre auch gerne so ein Audio-Gorilla oder sowas. Weiß ich denn?
Ein Stirnlappen-Basilisk.
Ein Stirnlappen-Basilisk. Neun Live lebt quasi. Keine Ahnung. Also, da gibt's bestimmt sicherlich gute Ideen. Und ich, Mike, vielleicht können wir das ja auch so ein bisschen als inoffizielle Bewerbung bei Spotify für dich weiterreichen. Gute Ideen hast du auf jeden Fall schon mal.
Ja, ich pitche.
Du pitchest, das ist genau. Mach einen Pitch raus, super. Kannst du die Folge mit dranhängen? Und
ich habe mir gerade vorgestellt, wie du da so sitzt mit so einem Pitcher voll mit Bier und nebenbei heimlich pitchst.
Natürlich, nur am Pitchen der Mike. So, Leute, dann die Top-Genres.
Pitch, please.
Leute, wir sind schon 40 Minuten drin, wir müssen ein bisschen kürzer halten.
Es tut mir leid.
Wirklich. Also, Top-Genres, ganz schnell und ganz schmerzlos. Rodney, du darfst anfangen.
Bei mir witzigerweise Djent, auch wenn ich eigentlich gefühlt keinen Djent mehr höre.
Das war's.
Will it Djent.
Nur Djent, okay. Mike, wie sieht's bei dir aus? Was war dein Top-Genre dieses Jahr?
Das Top-Genre war Pop-Punk.
Pop-Punk. Hat Kenny Hubler quasi bestätigt schon.
Genau, aber habt ihr auch die Anzahl eurer verschiedenen Genres? Da gab's ja auch interessante Zahlen.
Ich habe tatsächlich auch mehr. Ich habe irgendwas mit 1700. Und ich frage mich, so viele Genres kann es gar nicht. Ja!
Ich habe 258 und dachte schon, das wäre viel. 1700.
Ja, es ist total seltsam. Ich habe es nicht verstanden. Ich so, warum sind so viele? Was soll das denn? Deswegen habe ich es aber auch nicht so ernst genommen.
Aber ich habe letzte Tage sowas wie Sesscore gelesen. Keine Ahnung, was das sein soll.
Oder Slapcore hatten wir auch so, ne?
Ja, aber ich habe halt noch Metalcore, Alternative Metal, Punk und Indie-Rock. Also das ist eigentlich total Standard.
Ja, und vor allen Dingen auch in der grafischen Darstellung aus der Hölle. Das muss man auch mal so sagen, die Top-Genres.
Ey, das ist, ja.
Ich habe Metalcore, Death Metal, Pop-Punk, Progressive Metal und Hardcore. Progressive Metal kann man einfach nicht lesen. Das ist einfach viel zu klein. Das ist, auf jeden Fall, da hat sich jemand ganz Spitzfindiges in der Grafikabteilung überlegt, das machen wir mal bald ein Diagramm draus. Das funktioniert schon. Genau. Dann noch eine Sache, das letzte von dem Spotify Wrapped ist der Top-Künstler. Und da bin ich mal gespannt, Mike, was ist es bei dir geworden?
Kings of Leon.
Ach Mensch, wie viele Minuten?
Gefolgt 1320.
Okay, alles klar.
Ja, aber ich bin da auch sehr Standard. Also Blink 182, Citizen, AFI, Kenny Hoopler. Ist jetzt
okay.
Vier davon haben ein neues Album rausgebracht dieses Jahr. Ja. Also da habe ich auch jetzt wenig Experimente gewagt.
Ja. Rodney, wie sieht's bei dir aus? Top-Künstler?
Ja, wie gesagt, wie man sich schon denken kann.
diese super geile Band aus Mitteldeutschland,
eben, Monosphere. Es ist halt tatsächlich Monosphere. Und das Witzige ist, die Male, wo ich das gehört habe, als es noch gar nicht veröffentlicht war, sind da ja gar nicht mit reingezählt. Ne? So, also ich will nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer ist. Aber es
morgens zum Aufstehen, die Freundin hat schon, bluten schon die Ohren, können wir nicht mal was anderes hören?
Ich muss aber auch sagen, ich muss den Kram echt oft hören, damit ich spielen kann, ne? So, das ist okay. Halt.
Ja gut, also, live ist ja sowieso nichts am Laufen, da muss man sich dann drinbleiben, ne?
Eben. Ich habe insgesamt 1688 Minuten, das ist schon ein bisschen krass so. Ja. Aber ey, auf der anderen Seite, man muss ja auch die ganze Kohle, die man in Spotify reinsteckt, irgendwie wieder reinholen. Ne?
Ich wollte gerade sagen, vielleicht kriegst du ja ein Monatsabo wieder raus.
10 ja, Euro müssen sich lohnen.
Eben, so. Also, ich komme zwar nicht aus Schwaben, aber ja.
Richtiger Schwabentrick halt. So lange
eben,
hören.
So.
Vielleicht auch einfach nur Stille hochladen. Vielleicht auch einfach nur Stille hochladen und dann einfach in Dauerschleife laufen lassen. Sich selber als ja, das ist bestimmt
geil.
Gut.
Ja. Nee, aber die anderen Künstler sind vielleicht interessanter. Portrayal of Guilt auf 2. Between the Buried and Me, Holding Absence und Vola.
Okay, sehr gut. Ja, Holding Absence wird auf jeden Fall noch ein paar Mal erscheinen heute. bei mir ist es Top-Künstler Dance Gavin Dance mit 1894 Minuten, die ich da gehört habe. Einfach aus dem Grund, weil die Ende letzten Jahres ihre Tree City Session 2 rausgebracht haben. Ich glaube, ich nichts anderes so viel gehört habe wie dieses Album. Das einfach verdammt gut ist. Dann auf Platz 2 Post Malone, gefolgt von Architects. Keine Ahnung warum. Ich fand das Album, haben wir ja auch alle im Podcast damals zusammen so entschieden. Eigentlich nicht so geil. Waren so ein paar coole Songs dabei, aber irgendwie anscheinend mehr als gedacht. Bring Me the Horizon direkt danach und zum Schluss noch Ice Nine Kills. Auch keine Verwunderung, weil dieses Album auch der Hammer war. Ja, auf jeden Fall waren das unsere Spotify-Rap-Dinger und gerne an euch Zuhörer. Bis zur nächsten Folge. Lasst uns doch mal eure Raps zukommen, vielleicht direkt als Bild oder auch als Nachricht. Ihr wisst ja, wie ihr mich und Mike auf jeden Fall erreichen könnt. Wir wollen das gerne mal auch so ein bisschen hochdröseln, mal reinschauen und würde uns interessieren, was ihr so in eurem Spotify-Mix drin habt.
Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt aufhören, über Raps zu sprechen. Ich habe nämlich langsam echt Hunger, ey.
Mir geht's
also,
genauso.
Ja, schickt mir alles Raps, ey.
Alle Raps für den Rodney, damit der
Rodney kriegt ihr bei Instagram unter @RodneyReviews, mich @WatchMySound und Lin, du darfst es gerne selber sagen.
Ja, @AmongstTheRust. Ich pack die auch alle noch mit in die Beschreibung rein mit Link, damit ihr das nicht vergesst. Keine Sorge. So, dann jetzt mal weg von Spotify und irgendwelchen gefakten Statistiken und jetzt mal zum richtigen Kern, zu uns, zum Kerngeschäft quasi.
Echte Leben.
Zum echten Leben, zum echten Gefühl, zum echten Sein. Grüße reden raus an unseren Kölner, den Thilo. Ja, steht hier als nächstes auf der Liste, aber es ist irgendwie auch fast schon ja schwierig darüber zu reden. Das Live-Jahr 2021. Wie ist das eigentlich abgelaufen? Ich weiß, ich war nirgendwo live dabei, leider Gottes. Aber ich weiß, der Rodney war auch viel unterwegs, hat auch selber viel quasi organisiert dieses Jahr schon. Und ja, Rodney, wie war es denn so aus beiden Sichten, einmal als Besucher und einmal als Veranstalter?
Ich musste gerade erst drüber nachdenken. Es ist schade, dass wir keinen Podcast dabei haben, der live heißt, weil dann wäre der Live-Rückblick natürlich noch witziger gewesen.
Super,
ne?
Ja.
Übrigens, großes Festival nicht Dänemark, sondern in Island, der Live-Eriksson-Tag. Da wird immer Live-Musik gespielt. Jedes Jahr, sehr großes Fest, kann ich nur empfehlen. Ich muss gestehen, ich war nur auf 2 Konzerten selbst, habe aber 18 Konzerte produziert dieses Jahr.
Der Bruder macht auf jeden Fall Nummern, das ist gut.
Und zwar jetzt einfach in den letzten 8 Wochen insgesamt diese Konzerte. Das heißt, ich habe bestimmt 25 Bands insgesamt so betreut und produziert und so weiter. Und muss sagen, es war eigentlich fast alles wie immer. bloß mit dem Unterschied, dass du halt die Leute fragen musst, ob sie geimpft sind und das dann halt kontrollierst, was halt aber eigentlich echt kein Aufwand ist. Und auch, also eine Sache, die mich wirklich begeistert hat auf eine gewisse Art und Weise, ne? Man hört ja immer so diese Rufe von den ganzen Leuten, die sagen, wir werden hier ausgeschlossen und so weiter. Bei diesen 18 Konzerten, so, wir hatten bis vor kurzem in Rheinland-Pfalz die Regelung, das war eine 2G-Plus-Regelung, die nicht wie diese jetzige 2G-Plus-Regel ist, sondern man konnte zusätzlich getestete Personen, die nicht geimpft waren, hineinlassen. Und zwar, glaube ich, bis zu 15 haben wir dann quasi pro Abend reingelassen. Und in diesen 18 Fällen, also beziehungsweise bei diesen 18 Konzerten, die wirklich zwischen 20 und 250 Leute stattgefunden haben, waren es weniger als 10 Leute, die nur einen Test hatten. Also es waren wirklich fast alle geimpft und das fand ich halt krass. Und auch so diese Routine, am Anfang war es ein bisschen stressig, du musst die Leute fragen nach dem Impfzertifikat und so weiter, dann musst du vielleicht noch gegebenenfalls dir den Test, das Testergebnis zeigen lassen und so weiter. Gegen Ende ging das super schnell, weil jeder drauf eingestellt war. Jeder kam mit seinem Perso, mit seinem Impfnachweis halt direkt dahin und es hat halt alles geklappt. Und was ich wirklich jetzt auch gesehen habe in den letzten Wochen, war, dass diese Dankbarkeit für die Konzerte enorm krass war. Also es sind so viele Leute zu mir persönlich gekommen und haben gesagt, ey, danke, dass du diesen Abend hier ermöglicht hast. Das war voll geil und das fand ich halt krass. Ich muss auch sagen, die Konzerte, die ich selbst gemacht habe, waren wesentlich besser besucht als vor Corona. Also es waren viel mehr Leute da, als ich erwartet habe, weil das ja teilweise Shows waren, die hatte ich ja schon vorher gebucht, die dann jetzt erst stattfinden konnten. Und das war einfach unfassbar krass zu sehen, dass die Leute so Bock auf Konzerte haben und dass auch die Stimmung total ausgelassen ist, dass man einfach mal wieder so ein bisschen in dieser Normalität dann gelebt hat, die dann eigentlich dann stattgefunden hat, wenn man in die Venue rein ist. Weil dann war jeder gecheckt und jeder konnte halt einfach sein Ding machen und alle haben aufeinander aufgepasst. Es gab zwar immer wieder Leute, die halt ein bisschen unsicher waren, die sich dann eher abseits gestellt haben mit einer Maske an, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und ja, ich fand es einfach generell super schön. Es hat mir so viel Energie gegeben, auch einfach jede Woche neue Bands zu treffen, neue Bands kennenzulernen, mit denen zu quatschen und so ein bisschen in diesem Austausch zu sein und wieder die Leute zu sehen, die man sonst auf den Konzerten sieht. Und also ich bin auf der einen Seite natürlich jetzt ein bisschen unsicher, wie es weitergeht. Aber ich glaube einfach, dass diese Zeit jetzt auch mit den Konzerten, die einfach relativ einfach durchzuführen waren aus Produktionssicht, dass sie den Leuten nochmal mehr gezeigt hat, wie geil die das finden. Und dass halt einfach so diese Selbstverständlichkeit, dass halt jeden Tag irgendwo in einem Ballungszentrum ein Konzert ist, auf das man gehen kann, dass sie nicht mehr so da ist, sondern dass die Leute wirklich hingehen, super viel Geld am Merch lassen, so was ich gesehen habe, und dann halt auch einfach wirklich diesen Moment genießen, weil sie wissen, es ist nicht selbstverständlich und es ist super schnell wieder vorbei. Und ich glaube, wir haben auch dieses Jahr eigentlich keine Konzerte mehr. Zumindest mache ich keins mehr. Und das ist halt krass. Und dann ist die Frage, wann geht's weiter, ne?
Ja, ja, klar. Vielleicht gehen wir da später nochmal drauf ein mit den Sachen fürs kommende Jahr. Jetzt war es natürlich auch so, Live-Veranstaltungen waren quasi bis fast Sommer gar nicht wirklich möglich und wenn nur sehr, sehr schwierig. Mike, wie hast du das Ganze denn erlebt? Warst du auf Konzerten, warst du auf keinen Konzerten?
Ich habe tatsächlich zwei, dreimal nachgeschaut, aber ich glaube tatsächlich, dass ich seit Corona auf keinem einzigen Konzert war. Und also ich habe einen Live-Künstler gesehen, das war vor einer in Bochum in der Trompete, vor einer Rocket Party, die wir nachher halt veranstaltet haben, und er hat halt noch gespielt und wir haben schon mal aufgebaut. So, das war die einzige Live-Musik, die ich bisher gehört habe oder seitdem. Und ich kann es dir auch nicht so richtig erklären, warum. Also es gab ja verschiedenste Möglichkeiten, aber irgendwie ich bin zu diesen Bierzelt-Garnitur-Konzerten nicht hingegangen, weil mich das einfach nicht, weiß ich nicht. Hat mich nicht gereizt und ich finde es auch, also die Aussage an sich finde ich auch scheiße, weil ich ganz genau weiß, dass die Leute darauf angewiesen sind, dass also die Bands und die Veranstalter und so weiter, dass das halt trotzdem passiert, dass das angenommen wird, und das wurde auch nicht gut angenommen, was ich so gehört habe. Aber irgendwie, ich weiß es nicht. Es hat mich, ich war so in einem ständigen Schwebezustand aus, ich traue mich nicht und ich habe auch keine Lust gerade und es ist halt ganz komisch. Also ich habe jetzt so 2-3 Partys in den letzten Wochen, als das noch ging und als es die Zahlen noch gut waren, habe ich mitgenommen. Aber ansonsten gingen die 2 Jahre jetzt schon ziemlich an mir vorbei in der Hinsicht.
Ja. Ja, super schade, sehe ich genauso. Es könnte, ich will jetzt hier nicht großartig den Finger heben und quasi lamentieren, aber es könnte natürlich schon wesentlich besser sein. Es ist einfach, die Impfquote ist nicht da, wir halten uns, die Zahlen sind wieder in die Höhe geschossen. Und eigentlich war ja so die Hoffnung, dass es mit dem breiten Durchimpfung quasi, wir das endlich schaffen. Und jetzt ist es so, ja, irgendwie komplett setzt sich jetzt so ein bisschen die Realität wieder ein. Und ja, dieses Jahr, wie gesagt, Rodney, du hast ja auch leider Gottes musstet ihr eure Release-Show jetzt auch verschieben beziehungsweise absagen für dieses Jahr dann noch, weil es genau in die Zeit gefallen ist. Grundsätzlich hoffen wir einfach mal das Beste, weil ich möchte auch weiterkommen. Es tut mir leid, Jungs. Ganz gerne möchte ich mit euch noch mal ganz kurz über eure persönlichen besten Alben sprechen. Und gerne 5 Stück und dann bitte zu einem vielleicht ein paar Sätze, das wäre ganz nett, warum ihr das so feiert, warum dieses Album so euch so heraussticht. Und Rodney, du darfst gerne noch mal anfangen, weil ich glaube, du hast auch eine ganz gute Liste vorbereitet dafür.
Genau, ich habe eine ganz gute Liste vorbereitet und fange jetzt einfach mal von unten an und arbeite mich dann hoch. Ich habe das... Also bei mir ist es so, ich weiß, ich sehe das in 3 Wochen ganz anders, aber für den Moment sind das jetzt meine Top 5, einfach weil ich sie viel gehört habe und nach wie vor feier. Und jetzt auch in keiner Reihenfolge, aber eines davon ist auf jeden Fall die erste Platte von Portrayal of Guilt, die dieses Jahr rauskam. Das ist We Are Always Alone. Dann die zweite Platte, die ich nennen würde, ist LLNN. Also wenn man es groß schreibt am Anfang und dann klein, dann sieht's aus wie Lin. Aber die haben eine
gute
Platte
Band
rausgebracht.
Kann ich schon, super.
die heißt Unmaker. Sehr, sehr, sehr gut. Ist auch noch nicht so lange draußen. Kam, glaube ich, erst im Oktober. Dann definitiv die Platte von Devil's Soul to Soul. Nach Ewigkeiten. Loss heißt die.
Auch beim Kollegen Mirko, bei Uncle M sind die doch, ne?
Nee, die sind bei Nuclear Blast mittlerweile.
Aber die hatten auch, ich meine, die hatten auch Devil's Soul to Soul Zeug gehabt von Uncle M.
Zumindest es kann sein, dass die in der Vergangenheit mal da waren.
Genau, genau. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass die mal irgendwie im Muster mit zuhören waren, zu sehen waren.
Genau. Dann eine Platte, die ich ultra gefeiert habe, auf die wir gleich zu sprechen bekommen, ist Holding Absence.
Oh ja.
The Greatest Mistake of My Life. Wirklich super Platte. Und die Platte, über die ich gerne noch 2-3 Worte verlieren möchte, ist die Platte von Dune, geschrieben DVNE. Das ist eine Band aus Schottland, ich glaube aus Edinburgh, und die spielen halt eigentlich so einen Mix aus Progressive und Post-Metal und es klingt halt einfach wie Mastodon in überspitzt und nochmal krasser. Und diese Platte Etemin Anchor hat ein super krasses Konzept, ist super heftig gut. Also wirklich, also ich glaube, das ist mit Abstand die beste Platte, die Metal Blade Records dieses Jahr rausgebracht hat. Und also mich hat das von Anfang an einfach komplett weggehauen. Und das ist halt ein Album, das kann ich jedem nur ans Herz legen. Jeder, der halt irgendwie zumindest die Geduld hat, wenn ein Song mal länger als irgendwie 10 Minuten dauert und auch einfach so diese Tiefe von Musik gerne mal erfahren will, dann ist Dune wirklich eine Band, die man sich unbedingt anhören sollte.
Ja, ja, ja. Mike, wie sieht's bei dir aus? Wie sah dein musikalisches Albumjahr aus?
Boah, also sehr, sehr reichlich, kann man das sagen? Weiß ich nicht. Also in meinen Augen war dieses Jahr echt wahnsinnig geil. Und ich tue mich super schwer, da jetzt die richtigen 5 auszuwählen. Ohne Spaß hier eine Liste, die ist, die geht 4-mal so lang. Aber wenn ich mich jetzt mal auf 5 festlegen würde, ich versuche zumindest einen Satz jeweils dazu zu sagen, wenn ich darf.
Natürlich.
Citizen, Life in Your Glass World, eine wunderschöne Indie-Emo, tanzbare Platte mit einer schönen Dramaturgie, fängt tanzbar an und wird hinten raus sehr emotional schon. Das ist wirklich schönes Ding geworden. Dann, ja, Kings of Leon, ich komme nicht drum herum. Natürlich ist nicht. ist wirklich ein sehr, sehr geiles Rockalbum gewesen geworden. When You See Yourself kam bei den Kritikern nicht ganz so gut weg, kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde es wirklich sehr, sehr gelungen. Turnstile, Glow On, für mich wirklich ein absolut geiles Ding. Also Hardcore war selten so interessant. Das klingt jetzt sehr böse, aber es
Kann ich verstehen.
Wirklich sehr innovativ geschrieben. So ein könnte ein Shape of Punk to Come von Refused, die damals halt auch diverse Grenzen gesprengt haben. Das haben Turnstile hier mit Sicherheit auch in irgendeiner Form geschafft. Dann mal was komplett anderes. Nas, King's Disease 2. Ein richtig, richtig geiles Rap-Album. Hat Vibes, die das Album auch hätte Mitte 2000 oder auch in den 90ern hätte erscheinen können, lassen können. Schönes Classic Oldschool Rap Ding, fand ich richtig gut. Und The Killers Pressure Time. Ich habe das damals in der Folge, als wir beide so eine halbe Stunde, glaube ich, nur gemacht haben, mal kurz angerissen. Ist ein Album, das wirklich ein sehr ernstes Thema, ein sehr persönliches Thema von Brandon Flowers aufgreift. Brandon Flowers, der Sänger der Killers, der nämlich in einer Kleinstadt in Utah aufgewachsen ist. Und das Album beschreibt quasi einzelne Schicksale von verschiedenen Einwohnern aus dieser Kleinstadt.
Ja, ich erinnere mich.
Und in den einzelnen Songs hast du wirklich echte so Interview-Schnipsel oder halt so einfach irgendwelche Aussagen von den Leuten, die auch komplett random sind, aber halt so dieses Storytelling, also hast halt wirklich eine schöne Geschichte, in Anführungsstrichen schön, weil es geht um die Opiatkrise und um ein Pärchen, das in jungen Jahren an den Bahngleisen umgekommen ist, die Bahngleise, die halt um diese Stadt herumführen, um einen homosexuellen Jungen, der halt auch dafür verfolgt wird und so weiter und so fort. Das sind halt sehr viele krasse Themen tatsächlich, aber es ist halt so in einem Folk-Rock, so Bruce Springsteen-mäßig aufgezogen und macht richtig Bock. Ich habe dazu, passend dazu, auch einen Artikel geschrieben, nämlich mein Lieblings-Storytelling-Alben. Da ist nämlich das Album auch mit bei und auch La Dispute und Co. Kann ich vielleicht auch denjenigen ans Herz legen, die sich da etwas mehr mit beschäftigen wollen.
Ja, packen wir auf jeden Fall mit in die Beschreibung rein, damit ihr den Artikel nochmal lesen könnt. Und natürlich kommt das auch nachher mit in alles in die Liste für unsere Spotify-Liste. Ich hatte auch fünf Alben mir rausgesucht. Das war auch super schwierig, Mike. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe so viele Alben noch eben aufgeschrieben und dann wieder rausgelöscht. Ich dachte, ja, kannst du nicht alle bringen, musst du auf fünf begrenzen. Super schwierig. Auf jeden Fall, ohne jetzt großartige Rankings zu haben, Lorna Shore and a Return to Nothingness. Ich glaube, es gibt nichts, was Deathcore-mäßig dieses Jahr so sehr eingeschlagen ist wie diese Band. Jeder Erfolg, den die bekommen, finde ich absolut gerechtfertigt und ich bin super gespannt, was die nächstes Jahr noch daraus machen werden. Dann auch, beziehungsweise erstmal Sleep Token, This Place, Become Your Tomb. Auch ein unglaublich krasses Album, musikalisch im Titel. Und ich hatte letztes Mal drüber schon gesprochen, als wir unsere Duo-Folge hatten, ohne dich, Mike. Super krasses Album. Ich finde das musikalisch sehr hochwertig. Ich finde es produktionstechnisch sehr hochwertig. Es hat nicht diesen typischen Metalcore-Gent-Filz so ein bisschen, der halt manchmal ein bisschen drüber ist und auch irgendwann sich ausgelutscht hat. Es ist sehr interessant, meiner Meinung nach. Und es funktioniert auch bei Leuten, die nicht auch mit dem Genre nicht so viel anfangen können, mit dem härteren Songs und dementsprechend sehr, sehr cool. Dann versuche ich jetzt eben drei Alben zusammenzuwerfen, weil das für mich so thematisch zusammenpasst. Das 2006er Revival, Dying Wish, Fragments of a Bitter Memory, Wrist Meets Razor mit Replica of a Strange Love und See You Space Cowboy mit The Romance of Affliction. Kurz gefasst, es ist einfach der geballte 2006er Sound in drei Alben und es gibt noch mehr Bands, die ich noch da nennen könnte, die genau das gleiche bedienen und ich feiere das so hart. Also ich habe mir diese Alben, glaube ich, in dieser Kombination so oft angehört dieses Jahr. ich warte darauf, dass MySpace relaunched und ich die da reinpacken kann als meine Profilsongs im Endeffekt, weil das ist so gut geschrieben und es sind so gute Songs und es passt einfach. Das Songwriting ist gut und der Sound ist endlich mal gut. Es passt einfach schön zu dieser Mucke. Und genau, das war jetzt ein Album zusammen. Ich hoffe, das war verständlich.
Easy.
Dann I'm Jake Hill. wenn man von Machine Gun Kelly so langsam genug hat, von seinem letzten Album und auch von dem letzten Song, der rausgekommen ist, dann kann ich einem Jack Hill nur sehr krass ans Herz legen. Auch ein Rapper, independent unterwegs, hat auch so ein paar Roots im Metalcore und im Pop-Punk, hat dann so ein eigenes Pop-Punk-Trap-Hip-Hop-Album geschrieben. Funktioniert wunderbar, kann ich jedem nur ans Herz legen. Vielleicht ein bisschen
Hip-Hop gesagt?
Nee, nicht Hip-Hop. Ich meinte Hip-Hop. Hip-Hop, Trap, keine Ahnung. auf jeden Fall ein bisschen
Hip-Hop-Künstler.
Hip-Hop.
Hey, solange es kein Rap ist, ist alles gut, ne?
Rap, Junge. aber vielleicht ein bisschen angsty. Wenn man jetzt keinen Bock hat auf nochmal 14 fühlen, dann ist es vielleicht nicht das richtige Album. Und zum Schluss, und das ist wirklich, da pflichte ich jetzt auch nochmal Rodney bei und da sage ich auch ein bisschen was mehr zu. Holding Absence, The Greatest Mistake of My Life. Wahnsinn. Das ist zu einem Zeitpunkt rausgekommen, wo ich mich absolut in einem Burnout befunden habe, was Musik angeht. Ich wusste nicht mehr, was ich hören sollte. Die, leider Gottes, Architects-Platte hat mich auch nicht rausholen können. Ich wusste nichts mit mir anzufangen, habe mich durch alte Alben geklickt, durch alte Playlisten, bin immer irgendwann gelangweilt davon gewesen oder genervt. Und dann kam dieses Album raus und Produktion, Songwriting, alles hat gestimmt, alles war total erfrischend, total solide gemacht und es sind so junge Kerle, die einfach auch wissen, was sie tun und super beeindruckend und ey, keine Ahnung, ich habe es jetzt nochmal gehört in letzter Zeit, damit ich auch nochmal reinkomme in das Ganze, weil es dann 2-3 Monate wirklich geruht hat bei mir mit dem Song, mit dem Album. Es ist Wahnsinn, es ist absoluter Wahnsinn und ich kann es jedem nochmal empfehlen, da reinzuhören. Also Holding Absence haben da wirklich ein Riesending mit rausgebracht mit dem ganzen Ding. Gut. Jetzt, eigentlich haben wir jetzt alle so Listen runtergebetet, aber es kommt noch eine Liste und ich hoffe, wir machen das aber schnell, weil das ist auch was man vielleicht nicht außer Acht lassen könnte. Es kamen sehr viele Alben raus, aber es gibt auch sehr viele Songs, die rausgekommen sind, die es nicht auf ein Album geschafft haben oder nur einzeln erschienen sind. Und diesmal, Mike, darfst du beginnen mit deinen Top 5 Songs dieses Jahr.
Das ist auch natürlich nicht einfach, ne? Also noch viel schlimmer. Ist auch ziemlich random, aber My Town von Frank Carter. Mega geiler Song, richtig schön rotziger UK-Punk, aber so Garage-mäßig. Ich weiß nicht, ob ihr das Album dazu gehört habt, aber es ist. Ich liebe diese Ära von Frank Carter gerade, es macht richtig Bock. Dann Machine Gun Kelly, Love Race mit Kellen Quinn, fand ich richtig geil. Hat richtig Bock gemacht. Das Musikvideo dazu ist auch cool für mich als alten Horrorfilm-Fan, passt das super. Wer auch ein sehr, 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 sehr geiles Album rausgebracht hat, waren Every Time I Die. Radical, das Album, der Song Thing with Feathers, einer der wahrscheinlich eher untypischeren Every Time I Die Songs, mit einem Feature von dem Manchester Orchestra Sänger, aber ein so geiles Ding einfach. Es ist ein so schönes Alternative Rock Stück, wenn man so will. Fand ich richtig nice. AFI gehören eigentlich auch in meine Top-Album-Liste, aber schaffen es jetzt bei den Songs mit Twisted Tongues. Und absoluter Geheimtipp, die aber viel mehr Aufmerksamkeit verdient haben, sind 68 mit The Knife, The Knife, The Knife. Jo. Auch mit einem der für mich geilsten Musikvideos in diesem Jahr und auch seit langem. Ich feiere das total ab. Es ist so eine krass gute Band einfach. Das sind zwei Typen und die reißen so krass ab. Also ich bin echt völlig geflasht von dem, was die da rausgebracht haben. Auch dem Album. Und ja, bitte anhören. Ja.
Super geile Band habe ich auch schon als Vorband für Every Time I Die gesehen, tatsächlich.
Ja, passt doch. Passt doch.
Passt wie Faust aufs Auge. Rodney, deine Top Songs dieses Jahr, Top 5 Songs, deine persönlichen Top 5 Songs.
Genau, auch da ist es sauschwer, was auszuwählen, ne? Aber ich glaube, das fühlt jeder, der hier auch zuhört. Das ist echt so schwierig. Aber einer der Songs, den ich super viel gehört habe und super geil fand, aber eigentlich auch schon 2020 rauskam, aber auf dem Album war das 2021 rauskam, war Hate Mounted Sideways von Vola.
Oh, wunderbarer Song.
Einfach super catchy, super groovy und der ist halt einfach hart hängen geblieben. Also in meinem Kopf, ne?
So. Ja.
dann würde ich sagen, was mich auch total geflasht hat, auch weil ich mit der Band vorher nicht viel zu tun hatte und nicht da, also wirklich, ich konnte nicht so reinkommen, aber Blood and Honey von Cain Hill läuft bei mir hoch und runter.
Geil.
Super catchy, ja, super gut geschrieben. Dann Cloaked von Rollo Tomassi. Einfach weil der Song jetzt nach langer Zeit die erste Single war und ich bin so gespannt, was da noch kommt. Ultra guter Song. Dann würde ich sagen, ja doch morgen von der Weg einer Freiheit. Habe mich auch komplett weggehauen, weil es einfach genau das wieder rausgeholt hat, was ich an dieser Band halt einfach so geil finde und irgendwie so ein Song ist, wo ich mir dachte, ey, ist einfach genau das, was ich jetzt brauche. Und ja, super gut. Album ist, glaube ich, noch nicht lang genug drauf dafür, dass ich irgendwie das in Betracht ziehen kann, um es als Album des Jahres zu nennen. Und der letzte Song, den ich ultra gefeiert habe und einfach hoch und runter gehört habe, seitdem er eigentlich rausgekommen ist, also ist einfach eine Band, die auch noch nicht so bekannt ist, aber es definitiv verdient hat, gehört zu werden, und zwar Hippotraktor heißen die. Der Name hat mich schon abgeschreckt, ganz ehrlich. Also Hippotraktor war so ein Name, wo ich mir so dachte, ey Leute, echt jetzt? Kann doch nicht euer Ernst sein, aber der Song Manifest the Mountain war die erste Single, die wir von ihrem jetzigen Album rausgehauen haben, und es ist halt einfach so ein Mix aus Gojira und Meshuggah mit so einem Post-Metal-Vibe mit drin. Das ist einfach nur krass. Also ja, richtig, richtig gut.
Heftiger Name. Ich muss ich mir mal geben. Wenn der Name Programm ist, das ist auf jeden Fall heftig. Ja, bei mir, ich hatte jetzt auch einen Song, der gar nicht so alt ist, der kam vor ein paar Wochen, von Allegian heißt die Band, eine Progressive Technical Death Metal Band. Klingt jetzt erstmal martialisch, aber der Song Into Embers ist echt ein sehr positiver, also vom Vibe her, sehr positiver Song, finde ich. Hat so alles, was ich mir von einem Progressive Death Metal Song wünsche, also super viel Gitarrenarbeit, krasse Drums, und ein sehr, sehr, sehr vielseitiger Gesang. Also nicht nur böse, sondern auch wirklich wunderbare Clean Gesang mit dabei. Das finde ich wirklich geiler Song, muss ich hier mal geben. Vor allem Dingen, Protest the Hero-Fans werden da ihr helle Freude dran haben. Dann von der Band Idola, Counterfeit Shrines, die hatten auch dieses Jahr ein Album rausgebracht, was The Architect hieß. Bin ich drauf gestoßen über Dance Gavin Dance tatsächlich. Dance Gavin Dance hatten ja diese Tree City Session rausgebracht. Gab's einen Live-Gitarristen, der da mitgespielt hatte, weil die können natürlich die vielen Gitarrenspuren nicht eben mit einer Person abdecken. Und dieser Gitarrist ist auch der Sänger von Idola und hat eine wunderbare Stimme. Also ich bin wirklich begeistert von diesem Sänger. Deswegen bin ich auf das Album gestoßen, was dann dieses Jahr rauskam. Kann ich auch jedem ans Herz legen, der auch auf Dance Gavin Dance steht. Dann Beartooth Dominate, ein Song, der meiner Meinung nach, also ein geiles Album Below, aber meiner Meinung nach vollkommen untergegangen ist bei diesem Album. Super heftiges Ding. Hätte ich nie erwartet, dass Beartooth so einen krassen Brecher rausbringen und vor allem auch dieses Black Metal Riffing mit da reinpacken. Also hätte ich nie gedacht, und es war einfach, boah, wenn der Breakdown reinhaut, das bläst sich einfach in die Wand. Das ist wunderbar. Also ein geiles Album und noch ein viel besserer Song, der einfach leider Gottes untergegangen ist. Dann von der Band Antagonist AD, Hardcore-Band aus Neuseeland und Australien. Gibt mir weh, also cooler Song, typisch Hardcore, metallischer Hardcore. Was mir aber hauptsächlich gefallen hat, war die Message hinter dem Song. Der Song heißt nämlich The System is Racist and Oppressive. Zeigt im Video genau die Szenen, die man sich bei sowas erwartet. Ich finde, das ist endlich mal wieder ein Hardcore-Song, der auch meine Aussage trifft. Mittlerweile geht mir das ein bisschen auf den Sack, dass Hardcore sich so in diesen komischen Epos verwurschtelt und nicht mehr klare Aussagen trifft und sich gegen Missstände auch ausspricht. Und dieser Song spricht das genau aus, Missstände, bei einem allgegenwärtigen Thema, was viel zu wenig Leute einfach nicht interessiert. Und zum Schluss quasi Sinnbild für die Morecore-Partys dieses Jahr für mich, und es waren ja nur wenige, We Butter the Rap with Butter, 20 km/h. Wenn der ganze Hardcore mit gestern noch nicht da, heute kennt ihn jeder. Supergeil. Kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich den Song höre. Und deswegen auch so ein Sinnbild einfach für die ganzen Morecore-Partys für mich. Gut, so jetzt haben wir ganz viel Listen runtergerattert. So viel Gelaber, und ich hoffe, es ist noch niemand abgesprungen von den Zuhörern. Tut uns leid, aber es war wichtig, dass wir das alles mal erzählt haben.
War jetzt halt Listik, ne?
Genau. Rodney. jetzt noch ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall auch im Rückblick auf das Jahr ein bisschen ansprechen wollten. Ein paar Highlights und ein paar Lowlights. Jetzt hatten wir eben bei den Highlights schon gesprochen. Die Gewinner des Jahres hatten wir schon so ein paar Bands genannt. Eskimo Cowboy auf jeden Fall ganz weit davon mit ihren ganzen Hyper-Hyper-Versionen und den zwei Songs We Got The Moves und jetzt Pump It. Dann auch ich hatte schon Lorna Shore erwähnt gehabt. Mike hatte schon Turnstile mit Glow Up mit dem Album erwähnt. Auch Bands, die jetzt super steil gegangen sind. Mike Rutz eben im Vorgespräch kurz erwähnt. Turnstile machen einfach das Palladium voll mittlerweile in Köln. Also plus wie viel 1000 Leute passen da rein? Finde ich heftig. für eine Hardcore-Band, einfach mal Palladium voll. Also so schnell vor allem Ding. Es war ja irgendwie, ja, wir kommen eine Europa-Tour, bumm, Palladium voll. Ja, müssen wir einen zweiten Tag aufmachen fürs Palladium. Heftig. Also wirklich, das sind ja fast 5.000 bis 6.000 Leute, wenn nicht sogar mehr, die da reinpassen. Wahnsinn. Aber eine andere Band, die auch sehr, sehr großer Gewinner war, und ich glaube, Rodney, du hast auch sogar reingehört in das Album, bevor es rauskam, hast du eine Review geschrieben, genau. Spirit Box, ist, glaube ich, an niemandem vorbeigegangen, so eingeschlagen, hatte ich, glaube ich, sogar letztes Jahr als Newcomer noch betitelt, dass die dermaßen abgehen werden in 2021, und es ist wirklich so gekommen, weil das neue Album Eternal Blue echt heftig ist. Rodney, wie war denn damals dein Eindruck, so als du es rausgebracht hast, oder als, bevor es rausgekommen ist?
Ich muss sagen, dass ich erst so ein bisschen, also ich fand Spirit Box schon nach wie vor immer cool, so. Aber die haben halt nur Singles gemacht, dann gab's diese EP einmal und dann haben sie ja auch nach der EP nochmal so ein bisschen an ihrem Sound gefeilt, ne? Und das war dann, glaube ich, mit Blessed Be, als ich dann so gemerkt habe, Alter, die sind schon next level so. Und die machen schon Sachen, die krass sind im Vergleich zu den anderen Bands. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, können die ein Album schreiben? Weil Singles konnten sie schreiben, das haben sie uns ja beweisgestellt, aber können sie auch ein Album schreiben? Und das Album ist halt wirklich bis auf wenige Songs, die mich jetzt nicht hundertprozentig gecatcht haben, unfassbar gut geworden. Mm. Und auch selbst, also ich meine, es gibt hier dieses eine Feature von Sam von Architects, aber jetzt mal ernsthaft, also Courtney stellt ihn einfach komplett in den Schatten, ne? Mm. Also es ist, man hätte sich das sparen können, weil die Stimmgewalt, die Courtney LaPlante hat, ist einfach viel krasser. Und Spirit Box haben es einfach raus, geile Songs zu schreiben, die unfassbar catchy und unfassbar bouncy und groovy sind. Und das können die wie keine andere Band. Und für mich, also wenn wir wirklich vom Gewinner des Jahres sprechen, dass Spirit Box diesen Newcomer-Status irgendwie hatten, ist halt schon krass so, wenn man überlegt, dass sie eigentlich aus I Wrestle the Bourbons rausgekommen sind und eigentlich schon eine echt etablierte Band waren. Aber klanglich sind Spirit Box einfach so viel reifer, so viel weiter,
ja,
und
ja, auf jeden Fall.
Auch die ganze Arbeit, wie das Album klanglich ausgelegt ist, so von den Samples und von den Effekten, das ist halt einfach Mucke, die wirklich wegweisend sein kann für viele Bands. Und ich glaube, dass in den nächsten 3-4 Jahren viele Bands versuchen werden, so zu klingen, wie es damals auch vielleicht bei Northlane der Fall war, so 2013, 2014. Ja. Und,
guter Vergleich, ja, sehe ich genauso, ja.
Ja, und Spirit Box haben da halt aber einfach trotzdem das Alleinstellungsmerkmal mit der Sängerin, die halt einfach eine krasse Performance ableistet. Ja, ja.
Gutes Stichwort, krasse Performance. Mike, du hast bei der letzten Folge, glaube ich, mit Mirko erwähnt, dass du das total beeindruckend fandest, wie die Live-Session von Circle With Me, glaube ich, war. Hast du
genau
dazu gesehen? Wie war dein Eindruck so vom Album generell? Hattest du auch reingehört? War das für dich auch so ein Ding dieses Jahr?
Also ich habe das Album, habe ich glaube ich zwei, dreimal gehört. Ich fand das stark, aber das ist nicht so richtig hängen geblieben bei mir. Nicht, weil ich es nicht gut finde, sondern ja, weiß ich nicht. Ich bin irgendwie weitergezogen schnell. Aber trotzdem haben die ja sehr viel von sich hören gemacht. Also es ist definitiv eine der Bands des Jahres, die einfach auch immer wieder einfach aufgeploppt sind. Du kamst nicht so richtig an denen vorbei. Und das ist ja schon mal grundsätzlich ein gutes Zeichen, wenn du halt keinen Schwachsinn gebaut hast. Was ja auch andere Bands und Künstlerinnen hingekriegt haben. Aber ich glaube auch, dass man da noch sehr viel mehr von erwarten kann. Ich bin auch, ich will jetzt nicht sagen großer Fan, aber I Wrestle the Bear Ones fand ich auch super früher. Und Courtney ist ja aus der zweiten Phase, glaube ich. Die hatten ja vorher eine andere Sängerin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja,
genau.
Und das ist ja nochmal so von der ganzen Präsentation, Aufmachung von den Songs her, ist schon mal eine ganz andere Ecke. Also das ist ja auch sehr teilweise sehr albern und drüber gewesen. Und damit sowas um die Ecke zu kommen, war ich auch sehr überrascht.
Ja, ich glaube, Rodney, wir hatten den Witz mal untereinander gemacht, dass du, wenn du dieses Jahr einen Song mit Featuring gehabt hättest, kamst du nur um 3 Personen rum. Das war entweder Travis Barker oder Spencer Chanas von Ice and Kills oder halt Courtney LaPlante von Spirit Box, weil sie ja auch wirklich sehr viele Songs mitgefeatured hatte. Und ich muss auch sagen, überall, wo sie mit dabei kommt, hat das den Song echt krass aufgewertet. Also mir fallen da jetzt spontan der Song Contraband mit Make Them Suffer ein. krasser Song. Also ich mag Make Them Suffer sowieso, ist eine super geile Band, aber das war nochmal echt noch eine Schippe oben drauf mit Courtney. Dann Crown the Empire, eigentlich hier kein Song der Rede wert so wirklich, aber der Part von Courtney ballert ohne Ende, ne? Und das ist so ein Ding, also sie und auch dann die Band haben einfach dieses Jahr abgeliefert und ich glaube auch, dass das so ein wegweisendes Ding ist, wie Rodney schon sagte, wie bei Northlane damals. Ich sehe das sehr, sehr ähnlich, dass da halt was draus werden kann. Ja. Gleichzeitig denke ich halt immer so, hoffentlich werden sie nicht einfach ausgebrannt. Ne? Das hat man jetzt schon so oft gesehen, dass Bands, die gerade gut funktionieren, dann immer gerne durch den Fleischwolf gedreht werden.
Ja, ich finde es ja krass so. Ich habe jetzt eben gerade parallel zu dem, was du gesagt hast, nochmal nachgeguckt. Spirit Box haben halt einfach auf jedem Musikvideo, was sie haben, mindestens 1 Million Aufrufe. Ne?
Heftig.
Und ich kenn keine andere Band, die das schafft so. Ja. Selbst Ginger haben auf ihrem letzten Video nur 2,5 Millionen Aufrufe. Und das stecken Spirit Box mit Blessed Be halt einfach ein und mit Circle With Me auch. So,
ja.
Das ist halt krass, ne? Und Ginger machen hier tausende Hallen voll.
Ja. Dann noch ein anderer Gewinner des Jahres, und da frage ich uns unseren Eurovision Song Contest Experten Mike Krause nämlich dazu. Und wenn ich das erwähnt habe gerade, wissen, glaube ich, viele schon, wo es hingeht. Es sind natürlich zwei Bands, wobei die eine natürlich wesentlich mehr Gewinn daraus gezogen hatte. Zum einen Maneskin, die überall sind, auch wirklich außerhalb unserer Morecore-Bubble, und Blind Channel, die natürlich auch, sag jetzt mal, von 0 auf 100 gegangen sind, zumindest was Rock und Metal angeht. Mike, dein Eindruck von den beiden, zumindest aber auch vor allem von Maneskin, weil du ja die sehr gern verfolgt hast.
Ja, also ich tatsächlich kriege ich so ein bisschen Gänsehaut, das ist nicht übertrieben, weil ich bin ja Fan, ESC-Fan, und ich habe wirklich in der Woche vorher dann erstmal von Maneskin irgendwie erfahren und hatte den Song gehört damals und CTE Buoni, kann kein Italienisch, Verzeihung, egal. Und das war für mich halt irgendwie so ein Mix aus Refused, Palais Royal und vielleicht ein bisschen Hives oder so, keine Ahnung.
Ja.
Ein sehr interessanter Mix auf jeden Fall. Und da hatte ich schon vorausgesagt, ich glaube, die könnten das gewinnen. So, dann tatsächlich haben sie es gewonnen, und tatsächlich ist das dann auch von da irgendwie, ne, sowas von explodiert. Die waren zeitweise, glaube ich, in den Top 5 der meistgehörtesten Bands weltweit auf Spotify oder so. Die haben jetzt einen Werbevertrag mit Gucci, die haben European Music Award von MTV gewonnen, die haben also eine wirklich beispiellose Karriere in diesem Jahr, also in diesem Jahr hingelegt. Ne? Ich meine, die waren vorher, hatten die auch schon eine gewisse Fanbase, aber zeig mir irgendjemanden, der wirklich mal eben von 0 auf 100 so steil gegangen ist. Also das finde ich echt wahnsinnig gut.
Ja, auf jeden Fall. Die können sich ja auch quasi vor Auftritten nicht mehr retten, ne? Das ist ja das Ding jetzt seitdem. Und haben dermaßen auch einen Kaltstart losgelegt und den gewonnen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, um es mal auch den ESC so generell zusammenzufassen, ich fand, beim ESC war doch relativ viel Gutes dabei, also abseits auch von Rockmusik. Und ich hoffe, dass das immer so ein bisschen anhält, weil sonst ist es immer so eine Quatschveranstaltung, wo man sich zum Saufen trifft und sagt, ja, guck mal, wie der wieder aussieht. Also so war es dieses Jahr leider nur bei den Deutschen. aber mit sowas wie Maneskin oder auch Blind Channel, um Gottes Willen, also Blind Channel mag so formulativ sein, wie man jetzt möchte, und das alles, ja, okay, hat eine Struktur, aber es war schon gut produziert.
Klar.
Und das würde ich mir tatsächlich mehr vom ESC auch dann wünschen in der Situation, dass halt sowas dann mehr den Einzug findet in diese Veranstaltung. Und für Maneskin, ey, hoffe mal das Beste und auch ein gutes Album nächstes Jahr. Vielleicht kommt es ja. Dann natürlich gibt's Gewinner, natürlich gibt's aber auch Verlierer. Wir hatten eben schon drüber gesprochen, dass Live-Veranstaltungen, Clubbesitzer, Konzerte sehr, sehr schwierig war, und nach der ersten Euphorie im Sommer natürlich jetzt wieder die graue Gewissheit kommt. Aber auch bandtechnisch gab's ein paar Verlierer, oder zumindest ein Verlierer, der mir besonders aufgefallen ist. A Day to Remember war ja irgendwie so das, jetzt sind sie endlich wieder da kommt ein neues Album, das wird gut. Da hatten wir letztes Jahr noch, Mike, in dem Rückblick, glaube ich, sogar noch so ein bisschen abgewogen, wird das gut, wird das scheiße. Hatten die Songs, die bis dahin raus waren, Resentment hatten wir, glaube ich, schon gehört, und das ist so die Singer. Da haben wir gesagt, oh, ist schwierig, können wir nicht wirklich voraussehen, weil die halt so unterschiedlich waren. Und dann kam es raus und dann war so, ja, hätte besser sein können im Endeffekt, oder?
Hätte besser sein können. Ich weiß, also rückblickend betrachtet würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das Album richtig scheiße war. Es ist halt aber auch, es hat die jetzt nicht unbedingt nach vorne gebracht.
Nee, absolut nicht.
Du hast natürlich jetzt auch die diese Gemengelage, du kannst nicht live spielen und du kannst dementsprechend diese etwas poppigeren Songs halt auch nicht direkt mit auf die Bühne bringen und halt so eine Welle, die sich eventuell hätte bilden können, die halt auch nicht, da ist ja nichts passiert danach. Also ja. Ich habe jetzt nicht wahrgenommen, dass auf einmal irgendwie jeder zweite A Day to Remember gehört hat, sondern eher im Gegenteil. Das war gefühlt ein Schuss in den Ofen. Ich hoffe, dass die da vielleicht eine Lehre draus ziehen und doch nochmal ein bisschen aufs Gaspedal drücken, so.
Ja, ich würde sagen, das war, ja, du sagst schon, Schuss in den Ofen, Team Rocket fliegt quasi hinterher. Rodney, siehst du das ehrlich? Du bist ja jetzt nicht so der designierte Day-to-Member-Fan, aber du hast doch sicherlich ein bisschen was mitbekommen, oder?
Witzigerweise muss ich sagen, dass ich früher super viele Day-to-Member gehört habe.
Ah, okay.
Ne? Also glaubt man vielleicht gar nicht so von mir, aber ich weiß noch so, das Homesick-Album, Alter, ey, das habe ich hoch und runter gehört damals. Ich fand das richtig, richtig geil, weil das war immer meine Autofahrmucke. So, ich meine, als das rauskam, war ich zwar noch nicht im autofähigen Alter, aber als ich so mein erstes Auto hatte mit 18, habe ich nur das gehört im Sommer, Fenster runter, und fand mich richtig cool, weil es halt einfach geil. So vom Setting mega gepasst hat, ne? Und ich fand auch dann das Album danach noch cool, hab dann aber, glaube ich, nach Common Courtesy einfach so ein bisschen den Bezug verloren, weil es mir dann einfach nicht mehr so getaugt hat, weil es einfach sich zu sehr abgenutzt hat. Und ja, ich weiß nicht, ich mochte halt bei A Day to Remember schon immer so ein bisschen so diesen Metalcore-Anschlag, der halt mit drin war, und dann halt so diese Pop-Punk-Attitüde. Und jetzt so die letzten Sachen, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das neue Album gar nicht angehört, weil ich von so vielen Leuten gehört habe, es sei nicht gut, und dann ist halt bei mir auch schon so ein Punkt erreicht, wo ich mir denke, ach ey, ganz ehrlich, dann höre ich mir lieber was an, wo ich weiß, dass ich es gut finden kann. So, und wie gesagt, bei A Day to Remember war halt auch schon so, dass ich Bad Vibrations, hat mich auch schon nicht mehr gebockt. Hm, und
ja,
da, ich bin da vielleicht einfach so ein bisschen rausgewachsen, aber trotzdem, immer wenn ich mir so Songs wie Mr. Highway is Thinking About the End anmache, dann bin ich halt wieder in so meinem Setting,
voll,
ne?
Voll.
Und dann denke ich mir halt immer krass. So, geil. Und ich weiß noch auch so, da mit einem, damals I'm Made of Wax, Larry, What Are You Made Of? Das war halt auch so ein Song, den habe ich von vorne bis hinten einfach hoch und runter gehört. Und ja, also das Album ist halt voll mit mir stecken geblieben, aber der neue Kram, ganz ehrlich, nö, ich gucke mir die an, wenn die bei Rock am Ring spielen, einfach so, um sie gesehen zu haben, aber mehr brauche ich auch nicht.
Ja, ja, ich sehe sie eventuell nächstes Jahr bei einem Konzert mit Bring the Horizon und auch Poor Stacey in London Shore. Ich bin mal gespannt, wie das funktionieren wird, ansonsten, naja. Dann ist das halt so. Vielleicht ist es dann auch, ist auch ihre Zeit mittlerweile vorbei. Wissen wir nicht. Müssen wir abwarten, sehen wir nächstes Jahr. Genau. Dann noch eine ganz kurze Story, die ein bisschen tragisch fast schon klingt. Und zwar geht's um die Band ehemals Slaves. Die hatten immer mal wieder Probleme mit ihrem komischen Sänger. Sicherlich Fans der Band haben auch mitbekommen, was da abgelaufen ist. Ende vom Lied war, neuer Sänger war gefunden. Ein Teilnehmer von The Voice damals sogar, mal bei einer Staffel. Ja, dann war der neue Sänger da, aber dann war irgendwas mit dem Namen, den wollten sie ändern. Und ja, Rodney, wie war das jetzt genau nochmal? Wie heißen die Jungs jetzt mittlerweile?
Wayne City Shall Burn. Nee, warte, Wayne City Burns Red. Nee, Wayne City Drive. Ja, es ist ein bisschen, ach, ich weiß nicht. Also, ich weiß, dass Slaves damals schon vor geraumer Zeit kommuniziert haben, dass sie ihre Bandnamen ändern wollen. Einfach auch, weil die Band eigentlich eine andere ist, seitdem der Sänger sich geändert hat. Und dass viele Leute das halt auch gefordert haben, dass sie sich halt nicht mehr Slaves nennen, weil Slaves war halt die Band mit Johnny Craig. Ja, und dann war halt schon die ganze Zeit klar, dass sich dieser Name ändern wird. Und es hat sich halt immer weiter hin und her geschoben und es kam nichts. Und dann, hurra, der neue Name war gefunden und die Band nennt sich Wayne City. Alles schön und gut. Alle Veranstalter, die Band war ja jetzt auch gerade in UK auf Tour, haben das dann natürlich direkt auch mitkommuniziert und so weiter. Und auf einmal sieht man so auf Facebook, dass die Seite ihren Namen nochmal geändert hat, und zwar eben zu Wayne City Drive. Und irgendwie hat die Band es so ein bisschen vermasselt, das dann nochmal klarer zu kommunizieren. Aber ich glaube, so wie ich es jetzt verstanden habe, dass es eben rechtlich nicht möglich war, die Band Rain City zu nennen, weil sich irgendwie irgendwelche Probleme aufgetan haben, also vielleicht, weil der Name schon geschützt ist oder was auch immer, und infolgedessen dann halt entschieden wurde, ah nee, wir müssen dann jetzt Rain City Drive draus machen. Und also wenn man sich die Kommentare auf Facebook unter den Beiträgen anguckt, die Leute sind alle verwirrt. Keiner rafft mehr, wie die Band heißt. Und die Frage ist nur, kommen sie jetzt nächste Woche an und das heißt Rain City Drives Back oder was auch immer. Also irgendwie ist es total durcheinander und ich frage mich, wie man es schafft, so lange zu planen, dass man den Namen ändert, um dann festzustellen, oh Mist, den Namen können wir gar nicht nehmen, wir müssen den nochmal ändern. Also, ich will nicht wissen, was das für ein Stress war, das dann irgendwie auf Spotify irgendwie mit dem Vertrieb zu klären und so weiter. Und also ich sehe auch immer noch, die meisten Konzerte, die angekündigt sind, sind immer noch unter dem Namen Rain City, ne? Und da blickt halt einfach niemand mehr durch. Und deswegen, also das ist einfach so eine Aktion, die hätte man sich sparen können. Und gerade bei einer Band, die ja jetzt nicht unbekannt ist, keine Newcomer-Band in dem Sinne, kann man davon ausgehen, dass da doch jemand irgendwie im Hintergrund sitzt, der sagt, Leute, das geht nicht, der Name ist geschützt, wir müssen da jetzt irgendwie einen anderen Weg finden. Und dass das dann halt so auch im öffentlichen Wahrnehmen passiert, finde ich schon ein bisschen peinlich.
Ist schon peinlich, ist auch, tut einem fast schon wieder leid, auch wieder, weil es dann doch sehr naiv gehandelt ist. Ich erinnere mich halt auch an die Story von den Jungs und Captives, oder ehemals Captives, UK-Band, haben bei uns auch im Ruderrock schon mal gespielt. Super coole Jungs, gehen aktuell auch sehr, sehr steil, mussten ihren Namen dieses Jahr zu Caskets ändern, tatsächlich, weil Urheberrecht auf Namen von Bands wohl länderweise geregelt ist, also nicht weltweit, sondern nur länderweise. Eine Punkband aus Australien hat wohl in UK den Namen Captives urheberrechtlich schützen lassen. Dementsprechend mussten Captives ihren Namen zu Caskets ändern. Ist natürlich blöd, gerade wenn man auch viel Merch auf den Weg gebracht hat, wenn man schon einige Songs veröffentlicht hat und sowas. Ist ähnlich. Tut mir wirklich leid für die Jungs und auch für die Jungs von Rain City Drive. Hoffentlich ist das jetzt nicht der größte Bremser ihrer Karriere und sie können noch in irgendeiner Weise damit weiterarbeiten.
Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, aktuell haben sie 577.000 monatliche Hörer. Ich glaube, am Ende des Tages werden sie darunter nicht so sehr leiden, aber
ja,
die Konfusion hätte man sich durchaus sparen können.
Genau. Ja, wir sind jetzt anderthalb Stunden schon dran. Wir hätten noch ein paar Sachen gehabt. Das Gute ist aber, dass wir unsere Linventur immer in zwei Teile aufteilen. Dementsprechend gehen wir jetzt schon mal ins Ende zurück zu unserer Spotify-Liste für diesen Teil. Die Spotify-Liste für diesen Teil haben wir uns ein bisschen abgesprochen. Machen wir jetzt honorable mentions. Ich habe eigentlich gesagt, dass ich das nicht versuche auszusprechen. Ich hab's jetzt getan und es klingt grauenhaft, wenn ich sage. die erwähnungswürdigen weiteren Bands, die wir vielleicht noch vergessen haben in dieser Folge. Die können wir jetzt auf jeden Fall noch in die Spotify-Playlist packen und wir beginnen mit dem Mike. Hau doch noch mal so ein paar Bands raus, wo du sagst, boah, dieses Jahr war schon, das war schon geil so. Ja.
Wenn du das so sagst, sind es da mehr als drei?
Es wird schon eine sehr lange Liste, diese Folge. Also ich würde schon fast sagen, lassen wir mal bei drei bleiben.
Ja, alles gut. Teenage Wrist haben auch ein tolles Album dieses Jahr rausgebracht, mit dem Song High Again, ein sehr schöner Feel-Good-Song. Royal Blood, Boilermaker, ein Album, was mich nicht so überzeugt hat, aber Boilermaker ist ein absoluter geiler Hit. Citizen Edge of the World. Ich habe es ja vorhin gesagt, es hat eine sehr tolle Dramaturgie, das Album. Und das Album endet tatsächlich mit der Zeile, und ich zitiere jetzt, also bei diesem Song. At the end of the day, there was beauty in tragedy. I hope you find what you need. I hope it's everlasting. I hope you learn to love yourself. Wahnsinn. Und das fand ich so schön. Das habe ich auch in meiner Review damals so zitiert, weil ich das eine sehr schöne Message fand. Und deswegen möchte ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit entlassen. Aber bleibt noch dran, weil es kommt noch mehr Leute.
Genau. Rodney, du natürlich auch. Honorable Mentions.
Meine zu honorierenden Mentionen.
Dankeschön. Genau. Ich habe es nicht mehr bekommen. Ja.
Ich habe mich gerade innerhalb von kurzer Zeit dazu entschieden, einfach nicht die Sachen zu nehmen, die am größten sind, sondern die Sachen, die am kleinsten sind, weil die Geheimtipps sind ja immer die, die es so spannend machen.
Ja, auf jeden Fall.
Und da würde ich auf jeden Fall Ingenting O Angre Po von Lüt nennen.
Wahnsinn.
Norwegische Punkband. Und ich habe noch nie so viel Spaß an Punkrock gehabt, ganz ehrlich. Also das ist wirklich einfach geil. Und die Platte kam dieses Jahr dann, obwohl sie eigentlich angekündigt war für letztes Jahr. Und das ist einfach, macht einfach Spaß. Übrigens produziert von dem Typ, der auch Paramore gemacht hat. Und man hört's. Ist schon sehr, sehr nice. Dann als zweiten Track würde ich noch auf Presto Miko gehen.
Oh,
aus
wunderbar,
England.
Dass du die erwähnt hast.
Geil.
Ich wollte es auch noch überlegt haben.
Und
ja, schön.
Zwar Gold. Also der Song macht halt von vorne bis hinten ultra viel Spaß. Und
ja,
ist einfach
auf jeden Fall.
Ultra geil geschrieben. Und dann ein Track, den ich erst im Oktober wirklich für mich entdeckt habe, einfach auch seitdem in Dauerschleife läuft und einfach geil ist, ist Portal Tombs von Mass Warship aus Schweden, glaube ich. Bringen jetzt auch nächstes Jahr ein neues Album raus und das ist halt einfach so richtig düsterer, rhythmischer Death Metal, der einfach nur richtig trostlos klingt. Also ist einfach nur geil. So.
Das ist einfach nur geil. Das finde ich, das ist eine schöne Umschreibung, ja. Gut. Alles klar, vielen Dank. Ich mache auch noch ein paar Dinger. Ich hau zum einen von der Band Phineas aus den USA einen Song rein.
In the Phineas?
Night. Phineas.
Phineas,
würde ich eher sagen.
Phineas
ist das wirklich Phineas? Ist das Phineas? Ich sag immer Phineas.
Nein, Finance. Da sind wir wieder beim Anfang vom Podcast.
Okay, da sind wir wieder beim Anfang. Nein, also ich hoffe, es heißt Phineas. Die haben ihr Album dieses Jahr rausgebracht.
Phineas.
Nach langer Zeit noch mal ein Album rausgebracht. The Fire Itself. Davon der Song In the Night. Super, super solider Metalcore. Und ich feiere das Album sowieso. Und kann ich ihm ans Herz legen natürlich. Dann von einer Band, die für mich so ein bisschen die Underdogs waren und die ich mich wirklich gefreut habe, dass sie wieder da sind. Und ich habe sie, glaube ich, auch schon einmal mit in unsere Spotify-Playlist dieses Jahr genommen. Chunk No Captain Chunk. Könnt ihr euch dran erinnern, ihr beiden?
Ja, sicher.
Hey, Dudes, are you ready to?
Ja, genau, die sind irgendwie dieses Jahr wieder aufgetaucht mit einem wirklich schönen Album, so ein bisschen fast schon Nostalgie. So ein Ersatz für A Day to Remember, wenn man fast schon sagen. Mit dem Song, dem Titelsong des Albums Gone Are the Good Days, wirklich gut, wirklich schön und ich würde mir wünschen, dass die einfach noch ein bisschen steiler gehen, als sie eigentlich tun. Und dann auch wieder eine Band, wo ich mich einfach gefreut habe, dass sie wieder da sind, weil ich die früher so viel gehört habe. Structures haben eine EP rausgehauen, wieder mit fast zumindest mit drei alten Mitgliedern, die auch schon vorher dabei waren. Die EP heißt None of the Above und der Song Planet of Garbage, richtiger Brecher, richtig übel, geht ordentlich nach vorne und ich hoffe, da kommt auch noch mehr nächstes Jahr. Gut, so, jetzt käme traditionell unser Schlusswort. Ich möchte das ein bisschen abfilmen. Mike wollte natürlich, dass wir so eine kleine Weihnachtsmessage daraus machen. Mike, ich musste jetzt gerade widersprechen, weil ich jetzt kurz entschieden habe, dass wir was anders machen. Und zwar, lieber Rodney, du darfst natürlich unser Schlusswort haben und ich würde mir wünschen, dass du vielleicht noch mal kurz mit reinbringst, was du dir für nächstes Jahr auf jeden Fall wünschst.
Schon wieder das Schlusswort. Da bin ich natürlich nie drauf vorbereitet, obwohl es mir eigentlich klar sein müsste. Ne?
Ja, natürlich.
Also ich glaube, mein Schlusswort für dieses Jahr ist, dass ich einfach hoffe, auch für nächstes Jahr und für die kommenden Jahre, dass wir zu schätzen wissen, was wir haben, wenn wir sehen, dass in unserer Nähe Konzerte stattfinden, dass eine Band aus dem Umkreis vielleicht ein Album rausbringt oder dass unsere Lieblingsband irgendwas macht, das wir unterstützen können und das einfach nicht selbstverständlich ist, dass es Bands gibt, die Mucke machen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass drei Leute sich Freitagabend hinsetzen und einen Podcast machen und dass es nicht selbstverständlich ist, dass es eine Szene gibt, die von gewissen Szene-Playern quasi getrieben wird, sondern dass die Leute einfach zusammenhalten, dass sie miteinander wertschätzen, was sie haben, denn erst dann kann daraus wirklich was werden, was großartig ist. Und ich finde, diese Szene, in der wir unterwegs sind, klar, mit Abstrichen, aber die sind gering, ist wirklich was sehr Großartiges, weil es einen großen Zusammenhalt gibt. Und dieser Zusammenhalt ist in Zeiten wie diesen so wichtig wie nie zuvor.
Mike, ich finde, das war, also weihnachtlicher geht's im Endeffekt gar nicht mehr. Das war
Wahnsinn.
So eine schöne Message, die er heute rausgehauen hat. Vielen Dank, Martin, dass du die Zeit genommen hast und eingesprungen bist für heute.
Gerne.
Wir wünschen dir jetzt schon mal ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch, damit es auch alle gehört haben. Und wir, also ich, Mike und ihr gerade, die zuhört, und dann auch endlich wieder der Tilo, hören uns zum Teil 2 meiner Linventur zurück, wo wir noch ein bisschen aufs Jahr 2021 zurückblicken. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Tschüss.
Tschüss.